Herzlich willkommen, liebe Zuhörerschaft, zum 9. zweiten Frühstück.
Ach, eine Folge noch, dann haben wir das Jubiläum.
Ja, das wird super. Das ist zwar nicht das 111., aber 10. ist doch auch schon mal nicht schlecht.
Ob wir 111 Folgen schaffen?
Warten wir es mal ab.
Jetzt machen wir mal 10.
Richtig, 111, das wären, glaube ich, das wären 2 Jahre. Naja, müssen wir einfach mal gucken.
Genau.
Müssen wir mal gucken.
Also Material, da muss noch ein bisschen was am Material einschalten.
Ja, apropos Material, also wir sagen ja immer so, was wir mal so in der Hobbywoche gemacht haben. Bei mir ist es ungefähr eigentlich nichts. Also ich habe die erste Farbschicht auf dem rechten Bein von Baumbart gemacht und habe ein Plastikend in Empfang genommen von Games Workshop. Das ist tatsächlich jetzt, und ich habe mir ein paar Ideen überlegt, wie ich noch Ends umbauen könnte, damit sie richtig cool werden.
Da
Das
bin
war
ich
es aber
gespannt drauf.
tatsächlich.
Da bin ich gespannt drauf.
Ich muss halt sagen, dass momentan Umbauen mir deutlich mehr Spaß macht. Also da habe ich irgendwie gerade mehr Bock drauf, als jetzt gerade das Bemalen
Das
irgendwie.
verstehe ich, aber das ist bei mir manchmal auch.
Ja, da bin ich jetzt auch, ja, also da kann man, ich glaube mal bei Enz kann man halt echt schöne Sachen machen.
Na, vor
Und
allem, da brauchst du nicht unbedingt Plastikmaterial, weil die Natur bietet ja auch genug.
ja, beziehungsweise du kannst auch richtig schön mit Milliput oder Green Stuff oder so halt
Ja.
so Sachen halt eben arbeiten. Und das Schöne ist, dass ich dann auch wirklich mal eine sinnvolle Verwendung für die übrig gebliebenen Bits vom Isengard-Troll habe.
Was hast du vor damit?
Naja, also zum Beispiel, man kann den Schild halt irgendwie nehmen. Also das Thema von der Armee wird halt sowieso einfach die Ents praktisch in Isengard sein. Also wie sie da ordentlich schön rummarodieren und
Machst
so.
du einen End mit Schild?
Nö, aber vielleicht gerade einer, der irgendwie ein Schild in der Hand hat, um irgendjemanden eine reinzuballern. Was natürlich auch möglich ist, ist halt auch einfach so ein End, der so einen Isengard-Trollhelm einfach mal wegkickt. Das ist auch lustig, wie so
Ja,
ein
das stimmt.
Fußballer. Also da kann man halt echt schöne Sachen machen. Ich bin halt mal echt drauf gespannt. Also ich hoffe mal, dass sie nochmal okay, machen wir es mal so. Wie realistisch hältst du es, dass Flinkast und Buchenbein, dass die jeweils eine eigene Figur bekommen?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, einerseits denke ich mal schon, weil es ist eigentlich alles rausgekommen, was in die Erweiterungsbücher drin war. Aber bei denen ist
Na,
irgendwie
nicht
so,
ganz.
ja.
Frag mal die Hobbits. Hier Prager wartet ja auch noch, dass er
Nein,
released
nein, in
wird.
Erweiterungsbücher. Ich meine jetzt reine Erweiterungsbücher, die
Ach
neuen.
so, ja, okay. Ja, doch.
Da ist alles rausgekommen. Und darum könnte ich es mir eigentlich gut vorstellen, dass sie auch das bringen.
Wäre halt geil. Also ich bin mir halt nicht sicher, ob es dann wahrscheinlich Resin oder was meinst du, Resin oder Plastik?
Halt, ich könnte mir zwei verschiedene Sachen vorstellen. Entweder, dass sie wirklich ein Upgrade-Kit machen.
Das wäre geil.
Das wäre natürlich voll cool. Oder dass sie tatsächlich neue Modelle machen und dann wird es wahrscheinlich von Games Workshop kommen. Ah, von Forge World.
Also ich muss sagen, ich fände beides cool. Also ich muss sagen, auf der einen Seite ist, wäre so ein Resin-End, wäre halt wirklich nice. Forge World Resin, was den Detailgrad
Ich
angeht.
wollte gerade sagen, Forge World ist sie, nicht Games Workshop.
Ich muss, also ganz ehrlich, ich habe ja hier ein Baumbart jetzt aus Zinn umgebaut. Und als ich die Tage gesehen habe, dass es den Typ ja auch in Finecast gibt, habe ich echt geflucht, weil ich mir
Naja,
dachte,
fürs Umbauen verstehe ich es.
den hätte ich gern in normalen Resin gehabt, zumal man sagen muss, natürlich ist es halt immer was anderes, wenn du Zinn in der Hand hältst, ne? Klar. Aber ich finde, es gibt einfach Figuren, da ist es ziemlich egal und da gefällt mir tatsächlich Resin unter Umständen besser. Also ich habe ja einen Höhlendrachen und da muss ich sagen, da bin ich voll auf zufrieden, dass es das Resin ist, weil wirklich so Umbau, Neupositionierung und so weiter geht halt viel einfacher. Viel.
Umbauten gebe ich da vollkommen recht. Wenn du das Modell so nimmst, wie es ist, ist halt Zinn meistens angenehm in der Hand. Und Plastik mag ich sowieso am liebsten eigentlich.
Ja, vor allem das neuere Plastik. Also bei dem alten Plastik muss man halt wirklich ja, vorsichtig sein. Ich finde, es gibt Miniaturen im Plastik, auch früher bei Herr der Ringe, da haben sie einen guten Detailgrad hinbekommen und dann gibt es halt dann nochmal so Sachen wie die Gefährten aus Plastik,
Ja,
die
okay.
ich finde halt echt schwer sind. Also, was so, ja, also als Kind damals fand ich die echt cool. Ich mag die Posen auch sehr von den Plastikgefährten tatsächlich. Aber sobald du dann mal ein Zinn-Frodo neben dem Plastik-Frodo stellst,
Das ist Welten.
richtig,
Wobei ich
das
sagen muss,
fällt.
ich nutze die Plastikgefährten gerne für Umbauten.
Ja, also muss ich sagen, ich habe noch, ich glaube, oh, ich glaube, ich habe noch ein oder zwei Boromir aus Plastik hier rumliegen. Der eine, der wird immer eingesetzt bei unserer D&D-Session und der andere, der ist halt noch so, irgendwie liegt da einfach unbemalt rum. Ich finde, aus dem Aragorn kann man eigentlich einen ganz schönen Waldläufer, einen Wald
Genau.
einfach machen, da hat man eine weitere Pose für einen Waldläufer.
Ich
Wie das
mache
kann.
zum Beispiel einen Dunedain jetzt und den nichts draus.
Ja, genau, also bietet sich ja vollkommen an. Also dafür ist die Pose auch echt eigentlich ganz cool. Und ich finde, der ist auch derjenige, der noch eigentlich mit am besten aussieht von den Gefährten, auch so was Detail gerade angeht, da fällt es irgendwie nicht so auf.
Ich habe
Mein
jetzt gerade
Legolas.
überhaupt nicht den Plastik-Gimli im Kopf.
Der ist eigentlich ganz cool, das ist der, der so die beiden Äxte rechts und links hält.
Ah, ich weiß schon, ja, voll.
Also von den Posen her ist das schon nice. Also ich mag zum Beispiel den Sam auch mit der Pfanne. Das ist
Ja,
cool.
ich finde insgesamt auch mit der Steine werfende Merry und Pippin sind auch ganz
Ja.
brauchbar.
Ja, ich hatte halt erst überlegt, ob ich die bei Baumbart oben drauf machen soll. Praktisch, dass sie da so draufstehen und Steine werfen. Den Umbau hatte ich auch im Netz gesehen. Aber irgendwie nein. Nein. Also sie sind halt echt sehr klein und man kann sie halt nicht gescheit umbauen. Weißt du, du kannst jetzt nicht sagen, du nimmst die aus Zinn und mixt die damit. Der aus Zinn, der hat einen viel größeren Kopf. Das ist.
Wobei ich sagen muss, ich habe zum Beispiel zwei davon jetzt gehabt, die habe ich zu Milizen umbaut für die Hobbits. Das schaut ziemlich cool aus, weil du halt Steine werfende Hobbits dadurch kriegst. Wenn du denen noch irgendeine andere Waffe in die Hand klatscht, hast du ein ziemlich cooles Modell dafür wieder.
Ich glaube, so wenn du sie bei so Einheiten drunter mischst, dann geht das sogar noch. Aber
Als Held ist
ja.
nicht so cool, das stimmt.
Ja. Also ich meine, Legolas kannst du komplett wegschmeißen. Ich finde das Modell einfach Grütze aus Plastik.
Nein,
Das.
sein Kopf war sehr hilfreich bei meinem Theodred-Umbau.
Jo. Ja. Also, wer echt praktisch war, war Gandalf. Weil daraus habe ich dann zweimal
Gandalf
Gandalf
beritten.
beritten. Richtig. Dann nimmst du einfach, kannst du einfach schön den Hut nehmen. Und das obere Teil vom Zauberstab und kannst dieses ganz, ganz alte Gandalf der Weiße auf Schattenfellmodell nehmen.
Ja,
Hatte
voll.
ich damals für 2, 3 € geschossen auf eBay plus noch die beiden Zu-Fuß-Varianten. Das war mega gut.
Wobei ich sagen
Und.
muss, der Gandalf aus der Flucht aus Goblinstadt Box, der geht super zum
Ja.
Umbauen fürs Berittene, weil der hat nämlich, der hat beim Unterkörper und Oberkörper sind getrennt. Die sind schon von Haus aus zwei verschiedene Teile.
Ach so,
Das heißt, das kannst
ja.
du perfekt draufsetzen.
Ja, wenn man praktisch dann den Körper noch austauscht, ich habe bei dem Gandalf, bei diesem Berittenen, weißt du, der den Stab so hoch hält, effektiv bei dem Gandalf den Weißen einfach den Bart länger
Ja.
gemacht, weil Gandalf Geist hat ja einen kürzeren Bart, dann einfach den Stab ausgetauscht, den Hut drauf und dann geht das. Also dann war es das eigentlich. Da musst du gar nicht mehr umbauen und dann hast du direkt, zack, Gandalf der Graue.
Das stimmt.
Das ist eigentlich sehr entspannt. Wie
Und
war
ich
es
habe
bei
auch,
dir die Woche?
Entschuldigung, eine Sache habe ich dazu
Ja?
sagen. Und Boromir lässt sich auch super umbauen. Den habe ich zum Beispiel abgezwickt in der Mitte. Und
Hm?
einfach auf einen Rohanreiter unten drauf gesetzt und das ist jetzt ein berittener Gefährten Boromir und der ist verdammt cool worden eigentlich.
Ja, du kannst den eigentlich auch, ich finde, man, der wird sich auch, wenn du den, ich habe den mal so bemalt, so im Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß und Grau reingehalten eigentlich. Und das sieht eigentlich vom Farbschemata auch echt cool aus, um den irgendwie als eine Art Hauptmann oder so von Minas Tirith oder sowas zu spielen.
Für
Aber dann kriegt
Numenor
man
will
sein.
ich ihn noch umbauen auch einmal.
Ja, dafür würde ich es auf jeden Fall auch anbieten, ja. Ja.
Aber dann nehme ich, glaube ich, die Zinnvariante mit dem Horn. Muss ich mir noch überlegen.
Naja, wie war deine Woche so hobbymäßig?
Ja, also ganz viel ziemlich im Moment in die Planung und so für die Themenwoche. Die frisst im Moment ziemlich viel Zeit einfach mit der Überlegung und mit alles ausmachen und sowas, weil ich habe jetzt die ganzen Händler mal an Bord und alles ausgemacht, wer was macht und so.
Boah, ich bin echt mal gespannt.
Und zur Konzeptionierung, bis wann ich was fertig haben muss. Jetzt hoffe ich, dass Anfang dieser Woche das Gelände kommt. Ich habe extra Gelände bestellt, passend dafür. Das muss natürlich fertig werden, dass noch in einen Spielbericht dazu kann.
Jetzt bin ich echt mal gespannt. Also ich meine, mein letzter Tipp war ja Hobbits, ne? Und mein zweiter Tipp wäre tatsächlich einfach mal aus Spaß Nazgul. Irgendwie so eine Nazgul-Themenwoche oder so. Da könnte man, glaube ich, auch ganz coole Spielberichte machen. Irgend so, was weiß ich, zum Beispiel dieses alte Szenario aus Strategiespielen Mittelerde, wo die so in Pre reinfallen oder was auch immer. Irgendwas Cooles kann man immer machen.
Also, ich kann dir schon mal einen Tipp geben, weil die anderen werden
Ja.
ihn zu der Zeit, oder wenn der Podcast rauskommt, schon haben.
Ja.
Es ist eine böse Armee.
Ha, na ist gut, wusste ich doch. Nee, schauen wir einfach mal. Naja, ich bin mal gespannt, ne?
Na, es wird, glaube ich, ganz cool. Ich habe jetzt, mich entschieden, welche 7 Videos kommen werden. Es wird auch ein Community-Video geben. Da habe ich so in die Richtung geplant. Ein Video wird sein, mögliche Alternativmodellen und Umbauten.
Ah, okay.
Und
Ja, sowas ist immer schön.
da habe ich mal gedacht, dass ich wirklich Videos aus der Community raussuche und frage halt, ob ich es verwenden darf und so ein bisschen vorstelle, weil es sich halt sehr anbietet, gewisse Dinge umzubauen.
Na, okay. Schauen wir da einfach mal. Du hast ja auch gesagt, vielleicht gibt es ja auch einen Podcast dazu.
Ja, genau. Ich hätte gerne einen Abschlusspodcast. Also so nach der Woche eigentlich. Würde ich mich sehr freuen, dass man so drüber redet. Erstens, wie war die Themenwoche?
Oh, da werde ich so im Stil von Reich Ranicki einfach mal so als richtig harter Kritiker. Und da ist die Tiefe, hat mir gefehlt und das philosophische Element hier war mir nicht vorhanden.
Und
Nee,
auch so in die
kein
Richtung,
Ernst.
was man sich so Ausblick, was man sich für die Fraktion wünscht. Weil das kriege ich sehr schwer in der Themenwoche selbst unter, weil es einfach zu knapp ist. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein wunderbares Thema für für danach.
Ja, können wir gerne machen. Dann sprechen wir das beim zweiten Frühstück.
Ja.
Gut, wir haben so ein paar Sachen vorbereitet. Je nachdem, wie es gerade ist vom Flow her, können wir die ansprechen oder halt auch erst irgendwann anders, ne? Was wir auf jeden Fall machen wollten, ist das etwas, was wir beim letzten Podcast sträflichst vernachlässigt haben. Tatsächlich mir ist,
Schande,
ja,
Schande,
auf jeden
über unser
Fall.
beider Haupt.
Das ist mir 2 Tage später erst aufgefallen und ich dachte, oh mein Gott, da haben wir gar nicht drüber geredet. Das ist nämlich eine der wichtigsten Änderungen meines Erachtens und eine der, finde ich eigentlich auch besten
Sinnvollsten,
Änderungen,
ja.
ja, mit der neuen Edition und zwar die Neusortierung, ich würde mal sagen, die Neueinführung, Neustrukturierung der heroischen Taten.
Genau, dass nicht jeder Held jede heroische Tat kann.
Ja, also
Wir haben,
früher war
das Schlimme ist ja, wir haben ja sogar über heroische Taten geredet.
es. Ja. Und irgendwie sind wir, keine Ahnung, manchmal ist das so. Früher gab es ja heroische Bewegungen, heroischen Nahkampf, heroische Schießen und dann gab
Marsch.
es auch noch Marsch gab es noch und Hieb und heroische Zielgenauigkeit.
Und kanalisieren.
Ja, genau, und kanalisieren. Und das waren sozusagen die 7 heroischen, also es gab praktisch 2 heroische Taten für den Kampf, ne, Kampf und Hieb. 2 für die Bewegung, normale Bewegung und eben Marsch, und 2 fürs Schießen, nämlich heroische Schießen, ne, und Zielgenauigkeit.
Und eins halt fürs
Und
Zaubern.
genau, und ein fürs Zaubern. Und effektiv war es so, dass eigentlich es keine Differenzierung gab. Also ein Goblin-Hauptmann konnte auch einen Hieb ansagen. Goblin-Hauptmann konnte auch sagen, gut, ich mache jetzt meine heroische Zielgenauigkeit oder sonst irgendwie was. Und
Das
das hat
konnte richtig
natürlich.
mies werden.
Natürlich, das hat dann einfach dazu geführt, dass kleine Helden unfassbar stark waren im Vergleich zur jetzigen Edition. Also so ein Damrod konnte dann plötzlich, oder so ein Berigond konnte halt einen Hieb. Ne? Der hat K4, macht einen Hieb. Das ist natürlich für so ein Troll oder so, ist es halt einfach ätzend, weil der
Ja.
keinen Hieb kann.
Oder was halt auch st extrem stark war, der Hauptmann für die Ostlinge war ziemlich cool, weil der halt auch noch damals eine Elbenklinge hatte. Das heißt,
Ja.
der war da richtig fett, dass er eine große Heldenjagd war. K4, okay. Dass er dann einmal ungefähr gleich zieht mit den Helden, war jetzt nicht so abwegig. Und dann hat er sogar noch eine Elbenklinge. Also der war ziemlich arschig.
Ja, ich meine, das waren dann auch so Sachen wie zum Beispiel Trusax. Aufstacheln Zauber hat ja früher plus 3K gegeben, sind jetzt ja mit der neuen Edition nur noch 2. Und der war trotzdem, war der jetzt nicht übermächtig, weil halt jeder Idiot einfach einen
Ein
Hieb
Hieb
konnte.
ansagen konnte.
Ja, also das war dann halt schon wirklich bitter, auch vor allem eben für Modelle, die selbst nicht viel Heldentumspunkte hatten. Also zum Beispiel sowas wie einen Balrog oder so oder einen Höhlendrache. Der hat zwar auch ein Haar, aber trotzdem.
Na, und vor allem, es war ja auch extrem mies, weil dadurch haben so klein unnötige Helden so große, extrem lange blocken können, weil einfach du kannst keinen Nahkampf ansagen, weil wenn du einen Nahkampf ansagst, machst er einen Hieb.
Richtig, genau. Also das hat das Spiel schon sehr, sehr nachhaltig verändert, würde ich sagen, weil dadurch es einfach Helden gibt, die ohne Probleme, also
Aufgaben
dadurch wird
haben.
es, ja, und das Kampfgeschick wird sehr viel stärker aufgewertet. Ja, also
Das
es ist
stimmt.
viel wichtiger, wenn du jetzt auf der, es ist ein großer Unterschied, ob du eine K5 oder K4 hast eben.
Und es ist halt auch extrem interessant, dass du sagst, am zweiten Hieb zum Armeeanführer zum Beispiel, damit der Armeeanführer nicht unbedingt der sein muss, der gegen Monster oder sowas kämpft.
Ja, ich finde es auch sehr, sehr schön, dass man jetzt gesagt hat, gut, nicht jeder, also es gibt Basisfähigkeiten, die jeder erhält
Genau.
kann. Das finde ich sehr, sehr gut, weil
Die auch wichtig sind, die einfach.
ja, das sind die wichtig. Also wir hatten es ja mal, das war, glaube ich, beim Podcast 7. Da hatten wir ja, nachdem wir ausgemacht haben, nochmal ganz kurz drüber gesprochen, was für uns die wichtigsten heroischen Taten tatsächlich sind. Wie wäre es, wenn wir es nochmal jetzt ein bisschen strukturieren, dass wir jetzt erstmal sagen, was wurde überhaupt neu eingeführt? Nochmal ganz kurz wiederholend
Ja,
und dann
genau.
mal für uns ein Ranking machen und dann das dann mal so ein bisschen dann nochmal bewerten. Also, es wird ja noch eingeführt Verteidigung, also
Verteidigung, Stärke,
Entschlossenheit,
Entschlossenheit.
Herausforderung.
Genau.
Also, Verteidigung finde ich sehr, sehr cool, vor allem auf so einem Held wie Gamling.
Genau, das ist eine Nützlichkeit. Auch bei Aragorn kann es extrem stark sein, einfach.
Ja, oder beim König der Menschen kann das auch sehr, sehr cool sein. Oder so ganz klassisch jetzt auch Gorulf. Es ist natürlich immer ein Gamble. Es kann immer passieren, dass der Gegner plötzlich einfach natürlich zwei natürliche Sechsen hat. Es kann aber auch sein, wie zum Beispiel bei Schaut nach Westen bei dem Turnier, dass ein Balrog die ganze Zeit auf 2 Runden lang auf Gamling einkloppt und den keine Verwundung
Ja.
zuführt, weil der keine Sechsen würfelt. Also das ist schon, Verteidigung finde ich cool. Finde ich auch von der Idee her, muss ich sagen, echt spannend.
Sinnvoll.
Also ja. Zumal, dass es sowas vorher eigentlich noch nicht gab und das
Es
fand ich
ist halt
wirklich
einmal
ziemlich
eine
cool.
defensive heroische Tat. Das ist ja auch interessant, weil du hast eigentlich sonst nur sehr offensiv das Ganze einsetzen können. Und du hast halt nicht immer nur Offensivhelden. Es gibt genauso Helden, die darauf ausgelegt sind, dass eher defensiv um und um stehen und sowas. Und da macht das total Sinn.
Ja, der Vorteil bei der ganzen Sache ist ja auch, du hast dann auch eine gewisse Alternative nochmal zum Hieb. Ne,
Genau.
zum Beispiel ganz klar Spinnenkönigin, ist es immer die Frage, was machst du? Machst du den Hieb oder sagst du die Verteidigung an? Je nachdem, wenn der Gegner zum Beispiel eine Elbenklinge hat, ist halt die Frage, ob man dann tatsächlich in den Hieb reingeht oder ob man sagt, ich sag einfach von vornherein erstmal eine Verteidigung an.
Genau.
Und also Verteidigung kriegt einen Daumen hoch, muss man ganz klar sagen.
Absolut, kann ich nur zustimmen.
Entschlossenheit ist eigentlich einfach nur Magieresistenz, ne? Du machst ja, also bleibst stehen und dann hast du, weil ich glaube, 6 Zoll Umkreis haben die praktisch, sind die Modelle Magieresistenz oder haben halt einfach einen Würfel zum Widerstehen. Finde ich ultra situativ. Es hat mir bisher einmal in dem Spiel was sinnvoll gebracht. Da konnte ich es mit Aragorn halt gratis ansagen, um so ein bisschen die Möglichkeiten vom gegnerischen Gandalf zu verhindern. Aber ansonsten ist es, finde ich, oft einfach das Heldentum nicht wert.
Die Problematik ist, ich finde die Idee gut, dass du nochmal Magie ein bisschen was gegen Magie gibst, aber die Umsetzung finde ich nicht so toll. Wobei ich sagen muss, es ist halt ganz cool, zum Beispiel in einer Minas Tirith-Liste, wenn du reinspielen willst oder so, dass du sagst, du gibst so einen dicken Helden wie Boromir oder Aragorn nochmal einen Zirion dazu, der Entschlossenheit kann und er soll ihn vor Magie schützen. Allerdings ist das im kompetitiven Ding weniger interessant, weil du halt oft irgendwas verbündest und dann zum Beispiel mit Galadriel magieresistent gibst oder sowas.
Ja, das, aber sagen wir es mal so, ich finde es als Zusatz finde ich es ganz cool, weil es kann halt immer mal wieder Momente geben. Also das war wirklich dann so, wo ich mir dachte, in dem einen Spiel, ey, komm, lass es mal machen, ich habe es noch nie gemacht und da war es tatsächlich sinnvoll. Was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, du darfst dich ja nicht bewegen. Du sagst diese Tat an, bleib stehen und dann hast du einen 6 Zoll Umkreis. diese Magieresistenz.
Das ist doof, ja.
Ich verstehe es auch nicht, also es macht es natürlich schwieriger anzuwenden und taktischer, klar, aber ich verstehe es nicht so ganz, warum es gemacht wurde, dass du dich nicht bewegen kannst, also was der Mehrwert ist.
Das geht mir auch nicht ganz ein.
Weißt du, dann könntest du das ja auch bei heroischen Schießen oder sowas, wäre das ja von der Argumentation genauso, also darfst du nicht bewegen oder bei der Verteidigung oder so, aber warum jetzt bei Entschlossenheit, dass du sagst, wäre das so viel krasser, wenn man sagen würde, du darfst dich bewegen?
Ich glaube nicht, dass deswegen öfter gespielt wird.
Ich glaube, es
Persönlich.
wird öfters gespielt werden würde, aber ich
Also
weiß
jetzt
jetzt
nicht
nicht, ob es
so
okay wäre.
dramatisch.
Ja, es ist halt oft genug dann einfach, dass man sich so denkt, so, ja, okay, man muss halt weiter voran. Ich finde es dann nicht intuitiv. Also es ist irgendwie so ein Ding, so, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also, ja, wenn es jetzt nicht im Spiel drin wäre, würde ich nicht unbedingt da jetzt auf die Barrikaden gehen. Genauso ist es auch mit der dritten heroischen Stärke. Also das ist ja effektiv das, was früher der durchdringende Schlag war. Da sind wir ja im letzten Mal drauf zu sprechen gekommen.
Ohne
Ist er jetzt.
Abzüge halt.
Ja, genau. Also du kriegst da D3, ne?
Genau.
Stärke. Das habe ich noch nie genutzt, muss ich sagen. Ich weiß, es ist sinnvoll, wenn du irgendwie was gegen zerreißen oder wenn du schleudern oder sonst will, wie, sonst. Aber ich muss sagen, ich fand es dann immer sinnvoller, tatsächlich dieses einfach ein Haar noch aufzuheben, weil Monster haben generell immer nicht so viel Haar.
Und dann zu
Oder
modifizieren.
genau, zum Modifizieren von einem Schicksalswurf oder zum Gewinn des Nahkampfs oder so, finde ich immer wichtiger, als random eventuell 1 bis 3 Stärke mehr zu haben. Weiß nicht. Also das ist nur was, wenn du Win More hast. Also wenn du so jemanden maximal eingekreist hast, du weißt, du gewinnst diesen Nahkampf und dann sowieso du hast mehr Heldentumspunkte, als du ausgeben kannst, dann kann man das machen. Aber das ist halt auch so ein Ding, das braucht kein Mensch eigentlich.
Nein.
Also, ja, finde ich auch irgendwie so ein bisschen so uninspiriert. Weiß nicht. Naja, und das Letzte, das kann man auch, ganz ehrlich, also heroische Herausforderung. Hast du das jemals eingesetzt?
Einmal hat es wirklich Sinn gemacht.
Echt?
Einmal.
Schilder mal die Situation, das will ich hören.
Also das war, da war es ganz knapp. Also wir haben es nur theoretisch besprochen. Es ist dann nicht zum Einsatz gekommen, weil ich die Ini gehabt habe.
Ach, okay.
Aber es wäre nämlich so gewesen, ich musste mit Helden über eine Spielfeldkante fliehen, war ein Szenario. Und Eladan und Elrohir haben die sozusagen verfolgt. Das war dieses Khazan-Fliehen vor die Geister-Szenario. Und er hätte mit Eladan und Elrohir hätte er meine Helden gebunden und dann eine Herausforderung angesagt und deswegen hätten sie nicht mehr über die Kante laufen dürfen.
Ah,
Und
ja,
dann hätte
okay,
er die Kante zugemacht. Aber das ist wirklich höchst situativ.
aber selbst in der Situation ist es dann so, dass du eigentlich nur einen Zusatzeffekt von dem Ding ausnutzt, statt dass es, weil der eigentliche Sinn von dieser Herausforderung ist ja, irgendwelche epischen Schlachten zwischen so zwei Anführern darzustellen oder großen Helden. Und da, dass die sich dann praktisch bekämpfen und am Ende hat dann einer mehr Heldentumspunkte als der andere.
Ja.
Aber das scheitert allein schon deswegen. Du sagst diese heroische Herausforderung, sprichst du aus und der Gegner sagt dann Hieb an und dann ist das Ganze schon wieder reines Gamble.
Stimmt,
Weiß
ja.
nicht. Und also es war schon so oft gewesen, dass ich ein Spiel angefangen habe und mir dachte, ey komm, mach mal eine Zusatzchallenge für dich und versuch mal irgendeine Situation herbeizuführen, wo diese heroische Tat cool ist. Weil ich spiele oft genug Suladan, wo der halt einfach heroische Herausforderungen kann, wo das einfach mal sinnvoll ist oder auch mal ein Chakrat oder sowas, aber es war noch nie der Fall, wo ich mir dachte, so, jetzt aber.
Ja.
Ja, also ich weiß nicht, das ist halt auch. Ich muss sagen, also die Entschlossenheit, Stärke und Herausforderung sind halt alles drei heroische Taten, die ich brauche sie nicht im Spiel. Also,
Nice to
ja.
have, fertig, wenn überhaupt.
Ja, genau. Was ist deiner Meinung nach die stärkste heroische Tat?
Bewegung.
Ja.
Ist die wichtigste einfach, weil die Bewegung das ganze Spiel ausmachen kann.
Die Bewegung ist auch die, die man am häufigsten eigentlich auch immer einsetzt.
Ja. Wobei, ich habe selten ein Spiel gehabt, wo ich nicht einmal einen Hieb oder einen Nahkampf habe. Also es ist irgendwie.
Ja, natürlich. Also ein Hieb, also ich würde tatsächlich das Ranking so machen: Bewegung und dann Dann würde ich Nahkampf und Hieb auf einer Stufe nehmen, also auf dem zweiten Platz.
Ich würde sogar einen Nahkampf noch höher ranken, aber ja, also das ist nur minimalst.
Es kommt, ich glaube, ich rank es deswegen gleich, weil es immer so ein bisschen situativ ist. Die Sache ist halt, wenn du bei der Gegenseite einen, sagen wir mal, Aragorn Elissar hast oder einen Boromir Hauptmann des Weißen Turms, irgendwie entweder mit K6 oder halt einfach mit einer höheren K, einfach einen krassen Helden, der ordentlich schnetzeln kann mit höherer K, und du hast auf deiner Seite nichts, um den irgendwie mit einem Hieb oder sonst wie aufzuhalten, dann wird es eben schwierig, weil du hast ja
Das
allein schon
stimmt.
immer diese, du musst ja noch nicht mal unbedingt diesen Hieb direkt ansagen, aber allein schon die Gefahr,
Dass du ihn
dass der
kannst.
Gegner, genau, dass du es machen kannst, das ist halt wirklich das Bittere. Ansonsten wäre sowas wie ein Höllendrache einfach ekelhaft gut. Aber so ein Höllendrache kann jetzt halt von einem Zirion aufgehalten werden, der einfach seinen Hieb macht, plötzlich höhere K hat und dann ist der Höllendrache unter Umständen bald tot.
Das stimmt.
Also, auf der anderen Seite, manchmal braucht man es auch wieder nicht. Also, aber tatsächlich ist, glaube ich,
Es
ja,
geht,
okay, wenn man es machen möchte.
warum ich jetzt so gerankt habe, dass ich sage, der Nahkampf ist wichtiger, weil es mehr strategische Möglichkeiten gibt, einen Nahkampf zu nutzen, als einen Hieb. Das ist jetzt einfach so gedankentechnisch. Also ich glaube, strategisch ist der Nahkampf oft einfach weitläufiger einzusetzen und nicht so situativ. Aber ich gebe da vollkommen recht, ohne einen Hieb bist du auch aufgeschmissen.
Ja, ich glaube, ich würde dir tatsächlich da auch sogar zustimmen und den heroischen Nahkampf dann doch ein bisschen höher ranken, weil er halt weniger situativ ist.
Genau.
Er kommt häufig, dass er praktisch, du kannst, wenn du Heldentumspunkte über hast, kannst du dann immer sagen, gut, dann mache ich einen heroischen Nahkampf, um nochmal ein, zwei Sachen reinzuballern oder irgendwie noch einen Punkt zu erreichen. Also ich muss sagen, das ist auch eine der coolsten Sachen.
Vor allem, der ist halt wirklich so, wie du sagst, ich habe noch was über, dann mach das. Weil
Ja.
selbst wenn du nur zwei Modelle mehr umbringst, dann helfen dir die vielleicht am Ende des Spiels, weil du den Gegner dadurch gebrochen hast.
Ja, man unterschätzt auch manchmal, wie brutal das sein kann, wenn du bei berittenen Armeen direkt am Anfang einen Aragorn irgendwo reinlaufen hast, der dann, was weiß ich, zwei Modelle tötet, heroischen Nahkampf halt da vorher angesagt hat, dann nochmal zwei Modelle tötet und plötzlich dann praktisch schon
Die Modelle weg sind, ohne dass er in der ersten Runde muss nichts dagegen machen.
richtig.
Das hat
Und das ist.
einen mega Impact aufs restliche Spiel.
Ja, das ist mega. Das ist genauso wie wenn du irgendwie die legendäre Legion von Rohan hast. Das ist ja genau das Gleiche.
Ja.
Wenn die irgendwo reinchargen und alle heroischen Nahkämpfe ansagen, die erste Reihe ist weg, wird wegrasiert und dann geht es nochmal an die zweite Reihe. Und dann wird es halt wirklich bitter. Also, das hatte ich in Berlin gemacht. Da habe ich gegen mich Waldläufer des Nordens mit Aragorn gehabt, also diese Dúnedain-Liste. Und da wusste ich, okay, langfristig hat er so viel Heldentumspunkte. Das wird echt bitter für mich. Und da war es dann so gewesen, dass ich mit Hurin und Lady of Light halt wirklich zwei, drei Runden lang heroische Nahkämpfe gemacht habe und jede Runde zwei Modelle getötet habe. Und das hat halt dann letztendlich so viel Impact gehabt, weil es wie so ein Schneeballsystem immer
Ja.
weiter. Also wenn du die möglichst am Anfang dann die Modelle tötest, und ich meine, Hurin ist halt ekelhaft, der killt die auf die, Moment, die haben Verteidigung 4, gell?
Die Dúnedain, die Waldläufer des Nordens 5.
Ich glaube, die hatten 4, da hat die auf die 3 getötet.
Ja.
Das war halt mega. Also, dieses Spiel hat tatsächlich Hurin gewonnen gehabt. Das war richtig gut. Und
Na, vor allem mit
ja.
6 Attacken killt der dann auch.
Ja. Also dann würde ich tatsächlich Bewegung, Nahkampf, Hieb. Und dann würde ich sogar Marsch
Ich
sagen.
glaube auch
Marsch
den
bzw.
Marsch.
Marsch und direkt dahinter Zielgenauigkeit.
Die
Weil.
Zielgenauigkeit ist halt, sagen wir so, die Zielgenauigkeit ist halt an Marsch und die anderen, die wir mal gesagt haben, ist halt extrem darauf ausgelegt, was für eine Armee du spielst.
Genau, deswegen, das ist das Gleiche, wie ich das mit Hieb oder wie du das auch mit Hieb und Nahkampf gesagt hast. Der Marsch ist bei ganz, ganz vielen Armeen wichtig. Das ist sogar ziemlich egal, was für eine Armee du hast. Es gibt immer eine Situation, wo ein Marsch cool ist. Bei Zielgenauigkeit, das kann in einer richtigen Armee, kann es unfassbar stark sein. Also wirklich.
Also ich
Das ist,
denke jetzt
wenn
zum
du.
Beispiel an Frasco und in
Ja.
Nahkämpfe schießen zum Beispiel.
Ja, in Baden-Württemberg. Ich glaube, zweite oder dritte Runde habe ich mit Frasco und zwei Uruks durch zwei Nahkämpfe hindurch mit heroischer Zielgenauigkeit Aragorn das Pferd weggeschossen und Aragorn gekillt auch noch. Also das kann Mit heroischer Zielgenauigkeit kannst du halt wirklich dann plötzlich auf Modelle drauf zielen. Ich hatte auch mal gegen Marvin ein Spiel gehabt, da war sein Angbor in der vierten Reihe hinten. Ja, mit 10 Armbrustschützen plus Frasco, schön auf den mit heroischer Zielgenauigkeiten, der war halt tot.
Ja,
Weil mit den Rerolls,
ich habe zum
also.
Beispiel gestern, habe ich mal die Waldläufer ausgetestet zum Spiel. Ich habe 20 Modelle, glaube ich, gehabt, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich habe einfach einmal auf Mahur in der vierten Reihe geschossen und der ist gestorben.
Ja, also.
Halt, sicher fällt es auch noch extrem rein, dass du bei den Waldläufer einfach auf jeden Scheiß Heldentum draufpackst.
Das
Aber trotzdem.
stimmt. Das stimmt, aber trotzdem ist es halt wirklich ein starkes Ding. Vor allem als gehen so Sachen wie ein Schamane oder sonst was.
Genau.
Einfach gegen Helden oder auch gegen Banner, also gegen alles, was du sonst eigentlich kaum erreichst. Sobald du irgendwie, keine Ahnung, 7, 8 Schützen hast oder so, würde ich sagen, lohnt es sich fast schon. Also mit so
Genau.
einem Haldir und 5 Elben im Rücken
Es kommt halt
auch
natürlich auch
nicht.
immer darauf an, auf was du dann schießt.
Ja klar, also es
Oh,
ist immer die
8 ist
Frage.
Kacke, aber.
Ja, aber es ist halt wirklich cool, um auch auf so Dinge halt zu gehen, die scheinbar, also da kann ja auch manchmal so ein Überraschungseffekt kommen, ne? Also wenn der Gegner einfach nicht damit rechnet und denkt, so in der vierten Reihe ist er safe. Nö, ist er nicht. Und ja, die anderen Sachen sind halt, also ich glaube, als schlechteste ist Herausforderung. Ich glaube, Entschlossenheit finde ich minimal besser als Stärke. Ja.
Schwierig, ja.
Ja, ist es halt super situativ, ne?
Genau.
Aber ich muss sagen, das ist halt echt cool, dass sie erstens das differenziert haben. Also, dass du halt wirklich sagst, nicht jeder kann heroische Zielgenauigkeit, nicht jeder kann Marsch und nicht jeder kann Hieb. Und dadurch das Armeen zusammenstellen und das Armeen bauen viel interessanter wird.
Genau. Und vor allem, es wertet halt auch namenlose Helden immens auf. Da haben wir eh schon mal drüber geredet gehabt. Ein Hauptmann ist einfach jetzt wirklich was wert. Wieso solltest du früher einen Hauptmann spielen? Das war so, ich habe namhafte Helden, was brauche ich einen Hauptmann?
Damals mal so, du hast auch früher einen Hauptmann gespielt, weil der konnte ja auch Hieb durchaus, aber jetzt ist es so, dass hätten sie jetzt nicht dieses dem Marsch so, in Anführungszeichen, unique für die Namenlosen gemacht, dann wären die vollkommen in der Versenkung verschwunden.
Ja.
So haben sie es abgefedert, dass die keinen Hieb mehr können und haben gesagt, gut, wir geben denen eine neue Position innerhalb des Regelwerks. Und
Genau.
das finde
Was
ich
auch
richtig
gut,
gut.
die Position, die auch wirklich gut passt, muss man sagen.
Ja, definitiv.
Weil dieses Antreiben finde ich ja gerade, der Hauptmann macht das.
Ja, also das muss man wirklich sagen. Und die Sache ist, es macht auch, finde ich, es gibt dadurch Modelle, die halt gut sind und hervorstechen. Zum Beispiel bei Gondor. Gondor hat ja sehr, sehr viele Helden, ne? Und durch diese unterschiedliche Einteilung, wer ein Hieb kann, wer ein Marsch kann und so weiter, gibt es halt einfach Helden, hat jeder so ein bisschen seine Berechtigung, ne? Also fast jeder. Aber so in Matril oder so mit seinem Marsch ist halt schon wirklich gut.
Ja.
Dafür brauchst du aber dann trotzdem noch jemanden, der einen Hieb kann. Und da ist dann Tyrion wieder ganz gut. Oder halt eben in Ingold, weil der kann auch noch Verteidigung. Muss man sich immer überlegen, sind die 10 Punkte mehr es wert? Und so weiter und so fort. Also das finde ich schon wirklich gut, dass sie das gemacht haben.
Ich auch, das finde ich richtig schön, das ist thematisch cool.
Ja, und auch vor allem, dass es auch thematisch ist, ne? Also dass du auch oft ganz gut nachvollziehen kannst, warum welcher Held eine bestimmte
Genau.
Tat hat.
Das passt echt gut zusammen.
Ich bin Faramir, hätte noch Marsch gebraucht, aber gut.
Das finde ich auch, aber Faramir hätte viel gebraucht.
Die Sache ist, wenn Faramir einen Marsch hätte, dann würde ich ohne Scheiß tatsächlich den hin und wieder mal so als Zweitheld neben Boromir neben Boromir Hauptmann des Weißen Turms spielen. Statt Matriel. Weil er nämlich tatsächlich dann die Möglichkeit hat, auch so als Zweitheld ist er eigentlich, kann er ganz okay sein, weil er dann immer noch auch 3W mitbringt. Also du hast dann praktisch 2 Leute, die einen Hieb können, aber jeweils entsprechende W haben. Und dann kann man eventuell mal auf niedrigeren Punkten auch auf die Lady of Light verzichten dann in der Armee und ist dann trotzdem, also das wäre cool, aber so ist dann immer die Sache, will ich wirklich auf einen Marsch verzichten? Weiß nicht.
Was ist meins?
Naja, ist dir noch was aufgefallen, was wir vergessen haben mit den neuen Regeln?
Weiß ich jetzt nicht. Was ich sehr
Also mir.
interessant, was mir noch eingefallen ist, eine sehr interessante Sache. Normalerweise haben ja alle Monsterhelden den Hieb.
Warte mal, lass mich kurz
Es
überlegen.
gibt genau
Der
eins, das das nicht kann.
Höhlendrache kann es nicht, der Wächter im See kann es nicht.
Ach schon, der Höhlendrache auch nicht?
Nee, Höhlendrache kann nur Stärke.
Ah, okay. Okay, dann können es mehrere nicht.
Der Wächter im See kann es auch nicht. Warte mal, wer kann es
Kullervar
noch?
kann es auch nicht.
Kullervar kann noch Hieb, oder?
Nein, Kullervar kann keinen Hieb.
Ich habe ihn gar nicht. Ah, der kann keinen Hieb. Ach, guck mal, da Sachen gibt. Ich hätte jetzt gedacht, der kann Hieb. Naja.
Ich habe jetzt zum Beispiel nur Gulabam Radar gehabt.
Ich hatte letztens mit einem Kumpel, hatten wir ja stimmt, nochmal ein Spiel gehabt über den Simulator und da sind wir auch nochmal kurz auf das Kampfgeschick drauf zu sprechen gekommen. Das hatten wir ja auch mal gehabt, schon mal in einem
Ja.
Podcast. Und da ist mir eine Sache aufgefallen: Die einzigen Modelle auf der bösen Seite, die über K5 kommen und kein Monster sind, sind letztendlich
Azog, Bolg
ja, Azog Bolg.
und der Nekromant, oder?
Ey, der ist, glaube ich, ein Monster.
Glaub nicht.
Naja, ansonsten hätte ich halt, wäre es noch der dunkle Marshall und Amdur gewesen.
Stimmt, ja. Und
Das sind
Kamul,
die.
wenn er seine Fähigkeit einsetzt, aber das ist halt.
Genau, aber das sind praktisch die einzigen Modelle, die über K5 kommen.
Und
Was?
einer der wenigen, und da muss man dazu sagen, dass alle, die über K6 kommen, ich es nicht mehr gönne.
Ja, das stimmt, ja.
Weil
Aber.
ich finde, Amdur und der dunkle Marschall passen voll, dass die K6 haben. Das finde ich, das passt auch einfach thematisch dazu, aber die anderen beiden, meiner Meinung nach, wird K6 reichen.
Und das hat ja auch die Nazguls übelst abgeschwächt, dass diese K weggenommen war, also dass der Hieb, früher konnten die auch alle Hieb,
Ja, ich
die
weiß, ja.
Nazguls, ne?
Deswegen,
Und ja.
deswegen ist ja zum Beispiel der Ritter von Umbar jetzt so kacke.
Der war früher dumm. Der war einfach so stark.
Nein, der Nekromant ist kein Monster.
Ah, okay. Na ja, dann sind es 5 Leute immerhin.
Und der Nekromant hat K7.
Ja, okay. Gut. Also 5 Leute, die kein Hieb, nee, die über K5 kommen bei der bösen Seite.
Ja.
Das sind irgendwie dann mal
Wow.
dem. Ja? Hm?
Ja, wobei
So.
einfach dafür auch wiederum Monster verbreiteter sind auf der bösen Seite.
Ja,
Gibt es
stimmt schon,
wenig
ja.
Modelle, die wenig Fraktionen auf der bösen Seite, die auf kein Monster zurückgreifen können.
Ja. Aber was wir ja auch beim letzten Mal nochmal hatten, also von wem, was wir uns für die Zukunft für das Spiel wünschen würden, da war ja eine Sache von mir gewesen, dieses Random-mäßige mit dem 50-50-Würfen vielleicht ein bisschen abzuschwächen. Und das zweite wäre jetzt von meiner Seite vielleicht auch einfach nochmal, dass ihr aufpassen müssen, dass. So ein bisschen mehr Gleichgewicht, was die Varianz angeht, zwischen Gut und Böse herrscht.
Ja, das stimmt.
Ich weiß, dass es echt nicht einfach ist, weil du auf der guten Seite viel mehr Namen hast, die von den Büchern kommen und so weiter und so fort,
Und die
aber
auch dann
es ist
einfach
halt
wichtig und relevant sind.
genau, wo es halt wirklich, wo auch eine gewisse Lore dahinter ist, aber boah, ey, ist das, was mich momentan so am meisten eigentlich abnervt mit der bösen Seite. Ich habe irgendwie aber das Gefühl, dass da viel mehr Varianz auf der guten Seite ist, viel mehr unterschiedliche,
Es
ja,
stehen halt auch,
Kombis.
man muss auch dazu sagen, dass es einfach viel mehr für gute Armeen gibt.
Ja,
Das ist
ja.
ja, wenn du so nebeneinander aufstehst, gibt es ja fast doppelt so viele gute Armeen wie böse.
Ja, vor allem beim Hobbit war das ja immer krass, ne? Wenn
Ja.
man da allein schon bei der GW-Website geguckt hat, wie viele Modelle es bei der Bösen gibt und wie viele bei der Guten. Aber gut, ne, jetzt haben sie schon jedem, der 2 Wörter sagt, auf der bösen Seite in dem Film im Profil gegeben, ne?
Ja, das stimmt schon.
Nur gut, dann haben wir das praktisch nochmal so ein bisschen nachgereicht. Falls uns nochmal was in Zukunft einfällt, werden wir es garantiert nochmal reinbringen.
Was malst du eigentlich gerade?
Nö.
So.
Ich tue gerade so ein bisschen so durch Profile mal durchschauen. Ach, der Baumbart, der wird noch bemalt. Der wird nochmal hier. Der Baumbart, ja, du wirst noch bemalt. Irgendwann mal. Ja, das ist manchmal so. Manchmal hat man ein bisschen weniger Motivation, manchmal hat man auch wieder, das läuft schon auch.
Verstehe ich total. Ich
Was soll
pinsel
man?
gerade Bases an.
Ah ja, für Themenwoche?
Nein. einfach so die Themenwoche, das ist das Problem. Dadurch, dass ich muss aufs Gelände warten, bis ich wirklich weitermachen kann. Gott sei Dank habe ich die Armee großteils bemalt.
Naja,
Ein, zwei
denke ich
Modelle male
mal.
ich noch an, aber sonst.
Du wolltest mal, dass wir so ein bisschen spekulieren, was in dem neuen Erweiterungsbuch eventuell an
Ja,
legendären Legionen kommt, ne?
genau.
Vielleicht noch mal ganz kurz, um was geht es in dem neuen Buch?
Genau, das neue Buch wird die Abenteuer des Ringträgers sein. Das heißt, es geht hauptsächlich hier wirklich um den Weg von Frodo. Was ich sehr cool finde, weil es einmal den Fokus vom Kämpfen wegnimmt, blöd gesagt. Wir haben
Ist es
jetzt.
klar, dass es sich ausschließlich um den Ringträger Frodo handeln wird?
Ja, ob es jetzt wirklich ausschließlich ist, da müssten wir den Tim fragen, der weiß mehr. Aber es so, ich glaube schon, dass es den Weg von Frodo diesmal sehr stark fokussieren wird. Und ich glaube eigentlich sogar rein das und das rundherum halt.
Ja, wird sich auch anbieten. Ne? Hau du mal raus. Am besten wir wechseln uns mal ab. Was könntest du dir vorstellen an legendäre Legion?
Fangen wir mit Legionen oder mit die Profile an?
Okay, na, wie wär's mit Profilen? Ich bin gerade überlegen. Ja, mach du mal einen Profilvorschlag.
Naja, wir haben auf jeden Fall mal Marblung und Angbor. Das
Ja,
wäre
okay.
Ding, die können wir mal rausnehmen, weil diese wissen
Anbor
einfach.
oder wie heißt der zweite? Ich weiß gerade nicht.
Angbor, glaube ich.
Anbor, ja. Ja, wobei ich es immer noch bitter finde, dass Maplung ein geringer Held ist, wobei der tatsächlich eigentlich der Typ unter, also eigentlich sollte Matril der geringe Held sein und Maplung
Ja.
das Profil von, naja, aber gut.
Da sind wir halt wieder dabei, dass der Madril im Film einfach relevanter war.
Ja, was ja auch okay ist. Ich meine, Maplung sieht man kaum, bis gar nicht. Das ist einfach nur der Frodo irgendwo durch die Gegend schmeißt.
Ja. Grundsätzlich, wo waren wir jetzt? Wen ich mir vorstellen könnte, wäre Orofin.
Ja, also der Bruder von
Haldir,
Haldir,
genau.
der die Grenzen bewacht, ja.
Genau, dass man da einen dritten hätte. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass der dazu kommt. Weil vor allem Loren hat lange nichts gekriegt. Wäre auch eine Liste, die was kriegen könnte. Und Orofin bietet sich meiner Meinung nach sehr an.
Halt auch mal einen guten Erhält, dann ist ja das große Problem von Lorien. Einheiten top, Helden flop. Also bis auf Haldir, ne? Und vielleicht Galadriel, muss man mal schauen. Ich bin echt am Überlegen, was ist. Oh, ich müsste mal wirklich die Bücher nochmal lesen. Also, weil aus dem Film ist eigentlich fast alles drin. Ist einfach, was man halt machen könnte, ist halt bei Kirith Ungol halt irgendwie vielleicht nochmal tatsächlich jetzt eine Kommandoeinheit von den Uruks. Aber es ist halt auch die Frage, ob das so. Ne?
Aber sonst ist es echt schwierig zu sagen, weil wir so namhafte Helden unterwegs gibt sonst echt nicht mehr viel, was mir einfallen wird.
Da müssen wir wirklich dann echt mal
Ein
so.
Trollheld. Ein Höhlentrollheld.
Ja, irgendwas bei den. Hier, ich weiß was. Das könnte man tatsächlich da mal nehmen. Und zwar im Buch ist es ja so, dass du in den Minen von Moria hast du ja auch schwarze Uruks aus
Ja,
Mordor.
stimmt.
Und da könnte man natürlich denen einen Helden geben mit so ein namhaftes Profil, irgendein namhafter Uruk-Held oder so, mit seinen Jungs, ne? Und die wären dann sozusagen Teil der Moria-Liste.
Das wäre cool.
Oder halt eben als legendäre Legion oder so. Das wäre, ich glaube, das wäre echt cool. Da hätte ich Bock drauf, weil ich liebe die Mordor-Urukai von den, also nicht vom Profil her, aber von den
Weiß,
Figuren
was du
her. Die
meinst,
sind
ja.
super. Die sind
Voll.
super. Was noch?
Aber sonst wird es echt schon schwierig, namhaft.
Ja, doch, doch, hier. Okay, jetzt kriegt halt wirklich jede Zweizeiler, ne, oder Einzeiler was. In Mordor, diese beiden Aufseher, die sich da gegenseitig
Ah, ich
anhiften.
weiß schon, ja, voll.
Wäre
Der.
natürlich, das wäre auch irgendwas Cooles.
Das stimmt, wobei ich Mor beim Mordor hoffe ich nicht, dass sie zu viel machen. Beim Mordor und Gondor haben sie es leider schon.
Vor allem diese legendäre Legion von Faramir. Die ist so dumm. Ja, also das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Und dann müssten wir halt
Vielleicht
jetzt einfach.
ein Held der Ostlinge beim Schwarzen Tor.
Es wäre halt aber dann wirklich arg random langsam, ne?
Ja.
Also, dann
Das
vielleicht
Problem,
eben,
da sind wir halt wieder
ja.
dabei, dass eben das Buch nicht um die Schlachten geht. Und sobald du weg von die Schlachten bist, sind halt auch alle Modelle weg. Also alle kriegerischen.
Ja, aber weißt du, was ich mir noch vorstellen könnte, was cool wäre? Ja, wobei es gibt es halt schon, aber irgendwie ein geiles Profil für Sam mit Option auf Stich und den Ring. Beziehungsweise eine legendäre Legion könnte man dann fast schon machen, aber
Voll.
das wäre halt reines Szenario. Also muss ich sagen, bei den legendären Legionen hast du ganz, ganz oft Sachen. Ich meine, Sam in dem Moment, ich muss sagen, das finde ich eine der coolsten Szenen im Buch tatsächlich,
Wo er so Rage
wo,
Mode geht.
ja, wo er voll in Rage-Mode geht und halt wirklich den Ring selbst trägt, auch aufzieht und auch mit Stich und so weiter praktisch hier Frodo rettet. Das wird, finde ich, im Film, obwohl die schon wirklich lang sind, ne? Das hätte man vielleicht noch mal betonen können oder so, ich weiß nicht. Aber das wäre
Wobei ich
cool.
ihn im Film ziemlich cool finde eigentlich.
Ja, Sam ist super. Also ich meine, jeder, der denkt, dass Sam weniger cool ist als Frodo, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Ganz
Muss man
ehrlich,
mal ganz klar
Sam
sagen.
ist sogar welten cooler als Frodo. Weil
Ja, ich
ganz
meine,
ehrlich,
Phil.
ohne Frodo, ja okay, aber ohne Sam.
Hallo, du hast irgendwie eine gefühlt 12.000 Kilometer große Spinne vor dir. Was glaubst du, wie schnell ich wegrennen würde? Irgendwie ein dreifacher Marsch oder so hätte ich aktiviert. Und was macht Sam? Der latscht halt drauf zu und
Ja.
greift die an. Das weiter.
Wo haben wir
Was
genau?
mir vielleicht noch eingefallen ist, bei, ihr merkt's, ich bin ein großer Fan von dem ganzen Setting von Pre. Da vielleicht nochmal
Ah,
eins, zwei Leute oder so.
na, der Butterblumen.
Ja, sowas. Ich meine, das sind jetzt schon ein paar Leute in der Hobbit-Erweiterung mit dabei, ne? Aber
Ich
im
fände den eigentlich
Prinzip.
ziemlich cool, als dass den beim Auenland oder so dazu spielt. Er passt halt jetzt nicht ganz ins Auenland rein, aber der gefällt mir
Ja.
schon ganz gut eigentlich.
Ja, den könnte man echt gut nehmen. Also, das wäre halt vielleicht sowas. Ja, also, ansonsten ist es halt so. Und ich meine, das ist ja auch ganz cool, dass es bei Frodo echt meistens nur so ein paar, einige wenige ja, Charaktere sind. Also sowas
Das
wie die
stimmt.
Nazguls oder sowas, die halt unfassbar viel Atmosphäre, finde ich, aufbauen. Das sind einfach irgendwelche Typen mit schwarzer Kutte, aber ich finde die mega gut in den Filmen. Also
Die machen schon was aus.
ja, also vom Style her richtig gut. Also ich glaube, bei
Ja.
neuen Profilen sind sie schon ein bisschen limitiert. Vielleicht können sie nochmal irgendwie. Ein Forgeworld Frodo oder sowas, das wäre cool. Also
Ja, Frodo und
irgendwie
Sam
mega detailliertes.
fehlt ja eh allgemein. Weil das hat da eh schon drüber geredet. Wir haben ja Merry und Pippin haben wir ja schon aus Ding. Wir haben Aragorn, Legolas und Boromir als neue Modelle. Jetzt wird halt noch Frodo und Sam fehlen.
Ja, also das wär
Und Boromir.
definitiv cool. Ja. Theoretisch kann man auch nochmal ein, zwei Leute von dem Weißen Rat von der Szene reinnehmen, aber
Stimmt.
ja. Es ist halt immer die Frage, was ist cool und was ist halt einfach nur so. Es sollte halt auch nicht der Eindruck entstehen, von wegen, als ob man, Hauptsache, man hat noch irgendwas
Ja,
so
genau, das schon,
zusammengekratzt.
das muss man auch sagen. Schauen wir uns die legendären Legionen, da kann man deutlich mehr machen. Also,
Moria.
Moria, genau, also der Angriff auf Balins Grab wird mir jetzt einfallen.
Ja, schön mit Uruks und mit Höhlentroll oder so. Da muss man halt überlegen, ob man die Buchvorlage oder den Film nimmt. Ich glaube, am Film wäre es ein bisschen langweilig.
Ja, wobei Film finde ich gar nicht schlecht. Nämlich, dass du sagst, du kannst einen Höhlentroll zum Helden aufwerten.
Ja, aber selbst dann. Dann hast du halt immer noch ansonsten wahrscheinlich irgendwelche normalen Moria-Goblins. Du hast die Trommel.
Hauptmänner und Schwarzschilde
Ja.
wahrscheinlich.
Also, wenn man es jetzt. Man könnte es natürlich so ein bisschen im Stile vom entweder wie beim Schwarzen Tor die legendäre Legion machen
Genau.
oder dass man so die legendäre Legion nimmt wie bei Stürmer auf Helms Klamm, dass du halt irgendwie dann sagst, du tust die Trommel irgendwie krass aufwerten und die Trolle oder sonst irgendwie was.
Ja. Vor allem das mit der Trommel wäre schon richtig cool, weil das würde thematisch auch sehr gut passen.
Ja, und wenn du bald der Gegner in Pippin spielst, kriegst du irgendwie, darfst du noch 100 Goblins zusätzlich reinpacken.
Ja. Die Frage ist ja, vielleicht hat gar nicht der Pippin die aufgeweckt, vielleicht war es eigentlich Gandalf mit dem Licht vorher.
Ist
Und
sowieso geil.
die haben nur so lange gebraucht, bis sie aufwachen. Und das war nur Zufall, dass das genau in dem Moment war, wo der Pippin das reingehört hat. Weil die waren schon sehr schnell bereit, loszulegen, weißt du, ich meine.
Ja, ganz ehrlich, ich mag die Filme wirklich, aber als dann Gandalf meint so, wir müssen jetzt gucken, dass uns niemand entdeckt, und dann, hey, komm, ich will aber den Hobbits mal Mithril zeigen, und zack, guck mal, komplett irgendwie gefühlt ganz Khazad Dûm oder so ist jetzt hell erleuchtet, wo ich dachte, na, das ist jetzt auch nicht gerade unauffällig.
Aber Pippin ist ein Narr.
Pippin ist mega, ne? Und dann auch noch schön, also ich finde diese Szene auch deswegen so lustig, weil, weißt du, du hast ja nicht nur diesen Kopf, der runterfällt, sondern auch noch das Skelett und dann noch der Scheiß, den blöden
Eimer.
Eimer. Es ist, ich finde es lustig. Es war
Ja.
wirklich lustig. Weil es wird noch immer schlimmer, ne? Erst das und denkst du so, oh shit, und dann so, oh, das Skelett, okay, und noch der.
Verdammt, verdammt, es hört nicht auf, so richtig so. Nein, nein, nein.
Das ist eine richtig, und als dann diese Trommeln anfangen, also das ist eine sehr atmosphärische. Also ich muss sagen, der Kampf bei Balins Grab ist mit einer der coolsten Szenen in der gesamten Trilogie, finde ich.
Der ist schon cool, vor allem, das ist halt so der erste richtige Kampf.
Es ist auch so atmosphärisch, ne?
Ja.
Also das hat wirklich was, und da eine legendäre Legion. Und da muss man halt auch sagen, ich glaube, dann könnte man auch, was die Gefährten angeht, kann man halt dann sagen, da wäre halt auch eine legendäre Legion ganz cool, die Gefährten in Moria.
Ja, das ist halt die Frage, was ist dann der Unterschied zu der normalen, zu den normalen Gefährten?
Dass du sie halt spielen kannst, dass sie spielbar sind.
Ja.
Irgendwie so.
Aber weiter, gut, wir hatten jetzt mal Moria, also mit Balins Grab zum Beispiel.
Ja.
Jetzt dann sage ich einmal, die Grenzwachen von Lorien. Dass du sagst,
Ja.
du kannst nur nehmen Haldir, Orofin, wenn er kommt, und Rumil.
Und natürlich ungerüstet.
Ungerüstet und nur
Ja,
Waldelben.
Rumil würde ich nicht nehmen, weil Rumil passt vom Setting einfach nicht rein. Der ist der Hauptmann der Wachen.
Ja, wobei er ist ja eigentlich da zu der Zeit.
Ja.
Also den haben sie nur aufgewertet, also im Spiel, aber eigentlich gehört er ja dorthin.
Ja.
Auf jeden Fall. Und dann sagen, sie kriegen den Bonus, ihr Bonus ist, dass sie immer als Elbenumhang zählen.
Nee, die kriegen noch einen Bonus. Sie treffen beim Schuss Zwerge automatisch. Und die Regel heißt, wir hätten ihn im Dunkeln erschießen können.
Das wäre aber geil.
Das
Na,
wär mega lustig.
aber das fände ich nämlich cool, weil das Lorien dann erstens die Waldelben mal wieder interessant macht und du keine Galadriel brauchst, weil dadurch, dass du sagst, der Gegner sieht dich sowieso nicht, brauchst du kein gleißendes Licht.
Ja, also ich würde sagen, ganz viele von diesen legendären Legionen sind halt wirklich Sachen, die man für niedrige Punkte einsetzen kann.
Ja, aber
Zum
das ist
Beispiel
eh
könnten wir
meistens
auch.
so.
Ja, es kommt drauf an. Also du kannst auch mal so stumm auf Helms Klamm, geht auch auf hohen Punkten, ne? Aber sowas wie jetzt zum Beispiel, was ich jetzt noch nehmen würde, wäre irgendwie Gildor. Legendäre Legion mit Gildor, Frodo und Sam. Und den Hobbits halt. Irgendwie
Das wäre
sowas.
auch cool.
Da ist
Voll.
nämlich diese Modelle, könntest du auch mal einfach mal sinnvoll irgendwie einsetzen, halbwegs. Das ist natürlich hauptsächlich atmosphärisch was, nichts Kompetitives, aber warum
Ja,
nicht?
nur, wobei man kann die ja auch gut machen, wenn die Waldelben noch irgendeinen Bonus kriegen. Du hast durchgehend, weißt du, wenn du sowas machst, ähnliches machst wie Ugluk Scouts, dass die automatisch die Aufwertung vom Gildor kriegen und dann noch irgendwie irgendeinen Boni, das finde ich gar nicht so schlecht.
Du musst halt gucken, dass du, wo du die Grenze ziehst zwischen legendären Legionen und einfach ein Kampagnenszenario. Ne? Also zum Beispiel sowas wie Wetterspitze oder so, da bringt ja nichts legendäre
Nein.
Legion draus, meine, ist ja Quatsch. Aber ist eigentlich Überfall auf Armor Hen, gibt es da eigentlich schon legendäre Legion? Nee,
Nein,
ne?
das wäre auch noch, also das heißt in Lurz ins Spiel bringen.
Ja, Lurz, Ukluk und Mauhur. Und das wäre perfekt. Also das kommt safe, würde ich sagen. Also wenn
Das
ihr
glaube ich
sowas
auch.
macht.
Ich glaube sogar, dass ein neuer Lurz kommen könnte aus Plastik.
Ja, vielleicht dann, ich weiß nicht, mit einem
Mit
Ukluk, was
Ugluk,
wäre.
genau, also dass du sagst, Ugluk und Lurz als neue Modelle. Könnte ich mir
Oder
gut vorstellen.
sie machen einfach ein Repatching, also Repackaging, so mit
Ja.
Lurz, Frasco und Ukluks in einer Box dann halt. Mit Mauhur praktisch dann diese ganzen Helden. Das machen sie ja ganz gerne, dass sie dann zwei Boxen zu einer zusammenführen.
Das stimmt schon, aber ich glaube schon, das wäre so ein Modell, wo es ganz gut was Neues bringen könnten.
Ey, Lurz ist halt mega, ne?
Na, vor allem, der ist einfach jetzt so interessant, finde ich inzwischen. Aber nochmal kurz dazu, Überfall auf Armon Hen hätten wir. Das fände ich ganz cool. Da könnte man Lurz ziemlich buffen, dass man sagt, er kann zum Beispiel gratis heroische Hiebe ansagen. Dass das ein bisschen diesen Kampf mit Aragorn und Boromir und so ein bisschen darstellt. Das ist ja ganz cool. Dann Osgiliath wäre eine Möglichkeit.
Ja, da hast du ja theoretisch schon legendäre Legion von Isildur, also wo du diesen Überfall auf die Haradrim hast.
Ja.
Da wäre dann die Sache, dass du.
Ich würde den Fokus anders legen.
Ja, du würdest praktisch weg von Isildur gehen auf praktisch Osgiliath selbst.
Genau, also so von den Helden her, also natürlich kein Beschusslimit dazugeben. Und dann Fokus auf die Veteranen. Dass du sagst, die kriegen da nochmal einen extra Bonus in der legendären Legion.
Auf jeden Fall,
Das wäre ganz cool.
dass man da könnte man auch schöne Sachen mitmachen, muss man sagen. Gerade überlegen. Mit Frodo. Nee, Totensümpfe kann man nichts Sinnvolles machen.
Nein, nicht wirklich.
Schwarzes Tor ist auch
Doch, Schwarzes
nicht.
Tor wär sogar noch ein Tipp von mir gewesen,
Ja,
weißt
aber
du?
da wird ja nicht wirklich gekämpft. Da wird ja nichts
Nein,
gekämpft.
eh nicht, aber halt die Ostlinge am Schwarzen Tor. Dass du eine legendäre Legion machst aus Ostlinge und Orks.
Ja, weiß nicht.
Weil du halt
Weiß
die.
nicht, das wird nicht so passen, finde ich, weil das wird ja nicht wirklich gekämpft. Die latschen ja einfach nur vorbei und sehen halt auch nichts.
Okay, ja, ich finde es ganz cool. Und die
Ja.
letzte legendäre Legion, die mir eingefallen ist, wo ich sogar schon mehr oder weniger Regeln dafür hätte, wäre Kirith Ungul.
Ja, der Kirin Dunga, das ist sowieso, die brauchen, also definitiv, die brauchen auf jeden Fall eine legendäre Legion und zwar eine richtig coole, nicht so was Blödes, sondern wirklich was Geiles, wo du halt einfach Shakrat einsetzt und Gorbak setzt du ein. Und ich finde ja das auch schon ziemlich lustig mit der legendären Legion in Isengard, mit dem +1 aufs Verwunden.
Ja,
Sowas könnte man da.
ich habe mir schon was
Ja?
anderes überlegt. Also
Ja, hau mal raus.
meine Idee dazu wäre, dass du sagst, die Gunst des dunklen Herrschers, dass du so ein bisschen das darstellst, den Wettstreit zwischen Uruk-hai und Orks, dass sich die ganze Zeit versuchen zu überbieten. Und dass du sagst, die kriegen alle Uruks, also du musst Gorbat und Shakrat nehmen, immer. Und dann 50% Orks und 50% Uruks ungefähr. Also vielleicht nicht genau, aber sagen wir, du musst mindestens sowohl 33% für jeder Seite und dann kannst du die restliche Verteilung aussuchen.
Ja, weil ansonsten wird es zu starr werden.
Genau. Dass du sagst, du kannst mindestens 33% müssen Uruks sein, mindestens 33% Orks, Rest kannst du aufteilen. Und dann immer so, wenn eine der beiden Seiten ein gewisses Ziel erfüllt, kriegt die Seite einen Boni. Zum Beispiel, sagen wir zum Beispiel, die Uruks töten den Standartenträger der gegnerischen Seite endgültig. Ab diesem Moment bestehen alle Uruks automatisch ihre Muttests. Tötet ein Ork einen Armeeanführer, kriegen es +1 aufs Verwunden. Und dass du diesen Kampf für das, weißt du, dass diese ganze Zeit so Konkurrenzkampf, sie müssen irgendwas erfüllen und dafür kriegen sie irgendwelche Goodies vom dunklen Herrscher.
Ja, ich glaube, das könnte aber im realen Spiel dann echt ganz schön viel Aufgeschreibsel und schwierig. Also ich fände es, weißt du, was ich cool fände, so ein bisschen mehr die abgeschwächtere Version, dass du mit Gorbak und Shakrat dann praktisch so ein bisschen was machst wie mit Legolas und Gimli.
Okay, ja, okay, das ging ja auch. Aber
Das wäre
da musst halt auch mitschreiben und ich habe mir halt gedacht, dass du wirklich aktive Ereignisse nur reinzählen.
Da brauchst du aber direkt dann so eine richtige Tabelle, praktisch, was dann alles an Zielen ist und so weiter.
Ich hätte halt
Also
nur
ich
drei
fände.
Ziele gemacht. Aber ja, ich
Ja,
weiß, was du
ja,
meinst.
ja. Ja, also im Prinzip muss ich sagen, bietet diese legendäre Legion halt richtig coole Möglichkeiten für erzählerisches Spiel.
Das
Weißt du,
stimmt.
wirklich eben so eine richtig coole Regel und da habe ich auch dann schon wieder die Bedenken, dass sie es dann ähnlich verkacken wie bei der Verteidiger von Helms Klamm Liste. Da war das ja
Ja.
genauso. Die hätte ja ähnlich coole Filmmomente geboten, die man in Regeln irgendwie reingießen kann. Und da haben sie es ja auch, finde ich, nicht so gut gemacht.
Das stimmt. Diese einfach die mehr diesen Fokus vielleicht auf Legolas Gimli, auf die Bresche und so weiter, das haben sie wirklich verkackt.
Ich hätte mir vielleicht noch Minas Morgul überlegt.
Ja.
Minas Morgul halt einfach, weißt du, schön mit Hexenkönig, Morannon-Orks oder so, die halt dann irgendwie Osgiliath angreifen. Wenn man halt schon so eine Liste praktisch macht mit den Verteidigern von Osgiliath, kann man ja auch die Angreifer nehmen.
Ja. Na, vor allem Minas Morgul wäre durchwegs vernünftig, dass du sagst, Hexenkönig, Orks, schwarze Numenora und Morgulritter.
Ja.
Und mehr hast du gar nicht.
Vielleicht noch ein Troll. Trolle halt noch, ne?
Ja, Trolle kann man immer nehmen. Das ist
Ja,
so.
hey, immer, gell?
Na, vor allem,
Ja, und Katapult.
die sind nie auf. Katapult würde ich zum Beispiel schon immer sagen.
Ja, doch, du siehst ja direkt im Film, wie die ganze Zeit Katapulteinschläge dann sind von der Ork-Seite.
Eh, aber ich meine jetzt, ich rede jetzt wirklich von Minas Morgul.
Ja, okay, da muss man halt dann differenzieren, ob man mit praktisch die Minas Morgul Armee oder halt eben sagt, die praktisch die Minas Morgul Armee, die halt eben Osgiliath praktisch angreift.
Weil die Belagerung dauert ja länger schon. Das ist ja nicht die große Minas Morgul Armee kommt ja eigentlich, wie Frodo und Sam schon draußen sind. Aus
Ja.
Osgiliath. Und davor werden sie einfach belagert und da weiß man ja gar nicht, wo sie herkommen. Das ist so Ding. Und es kommt ja gleichzeitig aus Minas Morgul kommt ja auch eine riesige Armee oben vom Schwarzen Tor. Die kommen ja nicht alle von einer Seite. Und darum ist es schwierig, dieses Katapult und so. Vor allem, wo willst du das bei Minas Morgul da? Du siehst halt nur diese
Ja,
lange Schlange und
ja.
alles. Das finde ich halt irgendwie unpassend, weil ich glaube halt, dass das eher so zusammengeschustert wäre, diese Katapulte, dass die eher von in Osgiliath bauen und so.
Osgiliath, beste, ne? Beste Materiallieferung. Oder Kankra. Legendäre Legion mit Kankra, da kannst du halt sagen, gut, irgendwie Kankra die Spinnen und so ein Shit anführt.
Ja, fände ich auch cool. Oder dass du einfach sagst, Khirit Ungul kann insgesamt auf Riesenspinnen zugreifen.
Aber nur wenn du Kankra noch dabei hast.
Ja, das sowieso.
Wobei die Frage ist, ob das wirklich dann so thematisch wäre, weil effektiv ja eigentlich Kankra nur für sich alleine kämpft.
Ja, stimmt eh.
Also ich glaube nicht, dass die Gorbak neben sich aktiv wird, da einfach zusnacken und sagen, geht, dann nehme ich den zwar einen Orkse, aber egal. Ja, also ich bin mal wirklich gespannt, was sie sich da überlegt haben. Warten wir es mal ab, ne?
Genau,
Und
aber
dann
ich freue
können.
mich auf jeden Fall.
Ja, wir besprechen es dann sozusagen einfach nochmal und vergleichen das mit dem, was wir uns überlegt hatten bis
Das
dahin.
ist ja cool, ja. Vielleicht kriegen wir was Cooles raus dabei.
Ja, was haben Sie vielleicht übernommen? Man weiß es nicht.
Nee, das glaube ich leider nicht. Auch wenn es lustig wäre.
Aber, weil wir ja gerade bei Übernehmen sind und Spekulationen und so weiter und so fort, das ist ein super Übergang
Ich
übrigens,
wollte gerade
und
sagen, das war
zwar
gerade ein harter Übergang. Ich weiß gerade nicht, wo du hin willst.
zu den Legionen von Mittelerde.
Oh.
Die habe ich mir, das ganz alte Buch habe ich mal angeschaut gestern. Ihr müsst wissen, ich habe noch so eine Sammlung von ganz vielen alten Regelbüchern. Und deswegen von zukünftigen Büchern hin zu einem vergangenen Buch, und zwar Legion von Mittelerde, war damals ein Buch, müsst ihr euch einfach vorstellen, das bestand effektiv eigentlich nur aus Armeelisten. Ja, also praktisch, wo man dann gesagt hat, gut, das und das könnt ihr in der Armee spielen und das wäre zum Beispiel eine Armee. Die waren weitestgehend eigentlich optional und im Endeffekt weiß ich bis heute noch nicht so ganz, was sie sich damit überlegt hatten. Im Endeffekt war es aber, glaube ich, so eine Art Versuch, tatsächlich sowas wie eine Art Bündnisliste reinzubringen.
Ja, wobei das Legionen von Mittelerde war ja eher Fokus auf Ringkrieg.
Nee, das war davor.
Ach so, wirklich? Ich dachte, das war
Ist,
eigentlich nur für den Ringkrieg.
nee, das war davor. Ganz, ganz viele Sachen, die mit Ringkrieg gekommen sind, gab es auch noch gar nicht dazu. Also wir können mal ganz kurz gucken. Ich weiß gerade gar nicht, wann dieses Buch erschienen ist.
Vielleicht steht das drinnen.
2006. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo Ringkrieg erschienen ist. Wo haben wir es hier? Ringkrieg. Bla bla bla, so. Hast du jemals übrigens Ringkrieg gespielt?
Nö, du?
Ne. Ich
Ich
kann
denke mal, es
tatsächlich.
gibt einen Grund, warum es nicht eingegangen ist.
Es war unfassbar unbalanced. Also, was ich so von Leuten mitbekommen habe, war es halt so: Du hast halt Mordor, mal was anderes, als Abstand mächtigste Fraktion gehabt. Die hat einfach alles platt gemacht, halt, was so Zauber anging. Du hast einfach das einfach komplett über alles drüber gefahren. Und man muss sagen, das hat auch dem Spiel nicht unbedingt gut getan. Aber das können wir an anderer Stelle tatsächlich nochmal besprechen. Vielleicht, wenn wir auch mal einen Gast haben, der sich mit Ringkrieg ein bisschen auskennt.
Da wird mir sogar
Ne?
wer einfallen, der regelmäßig Ringkrieg spielt.
Ja?
Na, Amos wäre da zum Beispiel ein Kandidat.
Ich kenne eigentlich, ich glaube, der Thomas kann das noch, aber ich habe es tatsächlich nie gespielt. Müsst ihr euch vorstellen, Ringkrieg ist halt einfach mit so Company Bases, so ein bisschen wie das alte Warhammer
Ja,
früher.
genau, wie Warhammer Fantasy. Ein Rank-and-File-System, wie man so schön sagt.
Richtig, mit Unmengen an Miniaturen und so weiter, aber hier steht es jetzt gerade nicht. Aber Legion von Mittelerde kann mich noch daran erinnern, das war
Wir haben,
relativ früh.
was mir noch einfällt, wir haben im Orden einen ehemaligen Ringkriegsspieler.
Ah, da kannst du dich immer schlau machen. Also ich habe es mal mitbekommen, dass Mordor halt, du hast effektiv in der ersten Runde den Gegner seiner Armee unter Umständen dritteln können. Weil du halt einfach so viele Zauber noch raus spammen konntest. Also es war einfach krass. Es hat aber auch ein paar lustige Ansätze gehabt. Da kann man aber wirklich auch nochmal wann anders ein bisschen eingehender das besprechen. Ja, also Legion von Mittelerde, da hat auch den Untertitel Army Lists for the Lord of the Rings. Es ist eine Lord of the Rings Expansion, also im Endeffekt ist es tatsächlich auf das normale Spiel. Es hat mit Ringkrieg nichts zu tun. Es besteht auch fast ausschließlich wirklich nur aus Armeelisten. Also wie zum Beispiel,
Land.
ja, oder hier, The Road to Rivendell mit Glorfindel, Gildor, Meriador, Peregrin, Frodo, Samwise und Aragorn. Also so eine Art Urform der legendären Legionen tatsächlich.
Ja.
Ohne irgendwelche Bonis oder so weiter. Aber dann hast du hier zum Beispiel Arnor und dann steht dann auch, mit wem das verbündet werden kann. Ja, also ist ganz spannend, mal reinzuschauen. Das habe
Da
ich
hat sie
gestern
noch
mal
gar keine
gemacht.
Arno-Krieger gehen, da hast du es teilweise noch umbaut, oder?
Nee, die gab es damals tatsächlich
Okay.
schon. Also du hast dann tatsächlich Averdui, Malbeth, Captain Dunedain, Warrior, Ranger und Hobbit, Archer. Aber wie gesagt, ich habe mich da mal gestern so ein bisschen reingelesen und mal so rausgesucht, was gab es denn damals für Profile, weil die haben ganz viele Profile damals in diese Listen mit reingepackt, die es bis heute nicht gibt. Also auch da, also manche Sachen sind bis heute dann auch erschienen und manche Sachen gibt es bis heute nicht. Und da dachte ich mir, komm, wir schauen uns doch einfach mal an, was gab es denn damals? Was hat man denn sich bei GW überlegt, was man in Zukunft raushauen könnte? Und zum Beispiel bei den Anfurten hat man die Wächter des Hafens. Also das ist eine Liste, ganz klassisch mit, jetzt muss
Biranz.
ich, richtig, mit Zierdan, mit halt eben diesen Wächtern. Und jetzt muss ich gerade suchen, wo habe ich es? Ah, hier. Mit Zierdan, einem Elfenkapitän, diesen Wächtern, einem Elfenritter, Waldläufern und halt Kriegern. Also relativ simpel gehalten. Die hätten 13 Punkte gekostet. Also ich vermute mal in so eine Elite-Einheit. Naja. Aber jetzt wird spannender. Eregion. Noch als Liste
Das ist
tatsächlich.
Bruchtal, oder? Jetzt.
Ja, mit Elrond, Gil-galad, Erestor. Und jetzt wird's lustig. Celebrimbor.
Puh.
Für 140 Punkte.
140 Punkte, das ist schon. Das muss schon
So
was
viel.
Dickes sein.
Ja, so viel wie Gil-galad tatsächlich damals.
Ja.
Also, ihr müsst euch vorstellen, man hat praktisch nur den Namen und die Punktkosten hier angegeben und Ausrüstungsoptionen, aber sonst nichts. Ja? Also keine Profile oder sonst was. Deswegen ist das auch natürlich sehr viel Spekulation, wie das hätte aussehen können. Celebrimbor ist ja der hat die Ringe gemacht, gell?
Nicht alle, aber er hat bei den Ringen mitgearbeitet. Aber zumindest auf jeden Fall die Ringe der Elben sind noch ohne Saurons Einfluss entstanden. Also rein von Celebrimbor erschaffen.
Ja, also der ist ja auch ein ganz wichtiger Teil in den Büchern. Aber jetzt wird's lustig. Ein Elfen-Chariot.
Aber da habe ich sogar schon mal ein Bild dazu gesehen.
Ja, halt auch auf Basis dessen, dass es das tatsächlich mal von GW angedacht gab.
Da habe ich nämlich, der hat sich den aus dem Streitwagen von Kant, hat sich den elbischen Streitwagen gebaut.
Ja, also das gab's. Dann noch Elfen Ranger. Also das, was wir halt diese Waldläufer von Düsterwald wahrscheinlich heutzutage so haben, so ein
Sowas,
bisschen
ja.
angedacht. Und ein Elfenkriegskatapult.
Okay, das finde ich kacke.
Für 100 Punkte. Mit allen möglichen Optionen, die man nehmen kann. Als, okay, jetzt nie, keine, also mit, kannst mit Anzünden
Ein
und Siege
Troll.
Veteran. Nee, nee, noch keine abgeschlagenen Köpfe. Das ist dann doch ein bisschen zu unelfisch. Aber warum findest du es kacke?
Weil ich finde, dass er das ein Katapult ist eine Belagerungswaffe. Und irgendwie gefällt mir das nicht. Ich bin halt bei Elben, da bin ich ein bisschen wie soll ich sagen, voreingenommen, aber Elben sind für mich eher so Speerschleudern vom Typ her.
Also ich muss sagen, ich find's prinzipiell ganz cool, eine Belagerungswaffe zu haben in der Liste, weil hier wird auch ganz klar von Bruchteilen unterschieden. Weil im Bruchteil ist zum Beispiel kein Gil-galad mehr. Im Bruchteil hast du halt einfach dann Illadan El-Hol hier, Glorfindel, Erestor, Arwen und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, wenn du so eine Eregion-Liste machst mit Gil-galad, dann passt dann auch ein Katapult rein, weil ich meine, die
Als
haben ja auch
Belagerung für
Barad.
Barad-dûr.
Richtig. Also, das wäre so ein Punkt gewesen. Dann gehen wir mal direkt weiter zu Lorien. Galadrim Pathwalker. Was weiß ich, was das sein soll, aber.
Klingt auch wie so ein Waldläuferteil.
Ja, für 13 Punkte, das ist anscheinend irgend auch so eine Art Elite-Einheit und natürlich auch ein Galadrim-Belagerungskatapult.
Wobei, naja, immerhin haben sie Dol Guldur belagert und geschliffen.
Ja, okay.
Von dem
Ja,
her.
gut. Es kommen noch ein paar Belagerungsmaschinen, keine Angst. was so ein spannendes Ding war, Fangorn. Da hatten sie tatsächlich Baumbart, Quickbaum, also Flinkbaum, Buchenbein auch schon, die hatten damals beide 140 gekostet. Also deswegen, ich warte, habe schon seit Ewigkeiten auf diese beiden Profile gewartet. Deswegen bin ich froh, dass sie jetzt mal gekommen sind. Und Huons tatsächlich für 50 Punkte als Krieger.
Ach, 50 ist noch schon wieder zu viel.
Geht. Also bei der Preisliste ist das sogar okay. Also das würde der Liste wirklich helfen. Muss man
Und
sagen.
alles wird Enz helfen, die spielbarer zu machen.
Das kann sein, ja, aber
Ich reg mich ja
also.
immer noch so auf, dass nicht zumindest der Buchenbein ruhmreich ist.
Ja, wobei Buchenbein halt mega stark ist. Also der wird dann oft genug verwendet werden, weil er ist mit für seine 160 Punkte ist er wirklich gut.
Eh,
Also.
aber dass dieses jetzt, du kannst wieder nur mit Baumbart spielen. Halt, es ist
Ja.
eh irgendwie lore-technisch ist eh sinnvoll, weil Ding, aber
Ey, du bist da voll bei mir. Also ich sehe es ähnlich, ne?
dieses, weißt du, dass man sagt, der Quickbeam ist rein nur mächtig, weil das ist so der bisschen übertriebene, der hastige und sowas und der Ding, einfach, dass er diesen die hasserfüllten Ents anführt, der könnte
Ah.
ruhmreich sein.
Ja, dann hast du hier noch Lothlórien. Und das Interessante ist, damals gab es noch kein Rumil. Ne? Und hier werden aber auch schon Galadrim-Ritter und so weiter angeteasert. Also tatsächlich konnte man in dem Buch so ein bisschen auch erkennen, was so eventuell in Zukunft kommen wird. Aber es gibt auch ganz viele Sachen, die niemals gekommen sind.
Ein Lorenkatapult.
Zum Beispiel, genau. Hier haben wir tatsächlich auch den König der Menschen bei Rohan entspannt, was wir auch schon mal gefordert haben tatsächlich.
Gab's da Erol schon?
Eol gab es tatsächlich schon. Wen es noch nicht gab, Helm Hammerhand, der hier aber auch schon aufgelistet wird tatsächlich. Der hat eine eigene Legion sogar schon, also The Host of the Hammerhand. Helm Hammerhand 100 Punkte.
No.
Oh, und dann gibt es noch theoretisch die Helmsguard. Kann man machen. Warum nicht, ne? Ah, dann, was gab es noch? Wanderer in der Wildnis hat man Glorfindel und Gildor reingesetzt. Ich finde, Gildor könnte auch heute noch in der Wanderer der
Das
Wildnisliste
stimmt,
drin
ja.
sein. Und jetzt kommen wir zu den Adlern. Da wird es wieder ein bisschen spannender. Moment, erstmal haben wir hier Gondor. Da passiert lange Zeit nichts, weil ist halt eben Gondor. So, und dann haben wir die Adler. Und bei den Adlern ist es so, du hast Quai hier und dann hast du, Moment, Landrowal und Meneldor. Das sind zwei weitere Helden, der Adler für jeweils 100 Punkte.
Why not?
Ja, da ist
Hä?
man
Da sind wir bei Profilen, die was beim Hobbit wieder, also beim Ringträger wiederkommen können.
Stimmt.
Weil die haben, weil es haben ihn ja drei Adler sind ja gekommen, um sie zu holen.
Ja, siehst du mal, sehr cool.
Fände ich ganz thematisch.
Ja, es ist halt immer schwierig, so ein bisschen Adler unique zu gestalten, muss man sagen. Aber ansonsten, warum nicht, ne?
Why
Also,
not?
ja, und dann hast du direkt drunter noch Guardians of the Carrock mit Crimbeorn und Beorningern. Also,
Grimbeorn fände ich richtig geil.
das war der Sohn von Beorn, oder?
Ja, also danach, genau, der Nachkomme.
Ja, 65 Punkte, der kann sich halt nicht zu einem Bär verwandeln,
Halt, oh, ich
ne?
weiß gar nicht, ob es der Sohn direkt ist oder der nächste Nachkomme. Weiß nicht, aber da gibt es aber auch, weißt du, laut der Lore gibt es ja noch mehr Gestaltwandler.
Weiß ich gar nicht. Also ich weiß, dass die normalen Beorninger eigentlich normale Menschen einfach
Ja,
sind.
einfach sehr bärige Menschen und so, aber.
Ja, halt harte Menschen irgendwie, die in der Nähe des Gebirges leben und dort die Pässe halten. Also das wäre praktisch so eine Art Armeeliste wie die Truadan-Leute von der Größe her.
Ja, wobei sogar noch, also vom Typ her deutlich heftiger, einfach vom Impact her, weil halt also das wäre erstens das für die Wanderer in der Wildnisliste, weil die könntest du da schön reinmachen. Und du hättest halt sowas, du könntest so ein Mini-Beorn eigentlich reinmachen, das heißt, du hast Beorn und Grimbeorn, als nochmal ein bisschen eine.
Ja, ich glaube, das haben sie sich damals nicht so vorgestellt, denn Crimbeorn hat kostet 65 Punkte und die Beorninger 8.
Okay. Ja, das ist wirklich nicht.
Also es ist effektiv die Punktzahl, die du bei den Truadan-Leuten hast, lustigerweise. Aber so wie du das vorstellst, würde es, glaube ich, ein bisschen mehr Varianz reinbringen, wäre cool. Und damit haben wir die gute Seite. Sind wir tatsächlich durch und kommen zu Dunland. Also Moria kam nichts, wirklich. Angmar auch nichts. Die dunklen Tiefen gibt es dann nochmal eine eigene Armeeliste. Und dann sind wir tatsächlich bei Dunland. Und damals gab es ein Royal Blood Chieftain of Dunland.
Nice.
Also
Ja,
bei
stimmt,
das,
es gibt
was.
ja auch Königsfamilien in Dudelland.
Ja, das, was dann später, ich vermute mal, das hat man dann ersetzt durch, ach, wie heißt er?
Trüdan?
Trüdan, ja, vermute ich. Weil das
Möglich?
Pro ja, das Royal Blood Chieftain hätte 70 Punkte gekostet, mit Pferd und Schild 85. Und Trüdan ist doch so ungefähr in der Punkteklasse.
Circa, ja.
Ja, deswegen vermute ich mal, dass man dann gesagt hat, gut, man streicht das Profil und macht dann Trüdan rein. Es gibt noch hier die Royal Blood Huskarls.
Ja,
Ist ganz
Huskale haben
lustig.
wir ja.
Ja, mittlerweile, ne? Hier gibt es noch Dunland Berserker.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, eigentlich.
Und halt Dune Landing Horseman. Also im Endeffekt Sachen praktisch, wo jetzt irgendwie 16, nee, 14 Jahre gebraucht haben, bis sie dann tatsächlich mal kamen. Ja, bei Sharka gab es Bill Ferdi, das ist nicht so wichtig. Ah, jetzt Dol Guldur. Werwölfe.
Ja.
Als Krieger für 50 Punkte. Werden
Fair.
ja auch in den Büchern erwähnt. Warum nicht, ne?
Ja, finde ich eigentlich jetzt nicht so abwegig.
Und, das fand ich besonders cool, Black-Hearted Trees.
Also böse Hurens sozusagen.
Richtig.
Geil.
Nice. Also ich fände es halt sowieso cool, wenn das dann, das würde, finde ich, einfach zum Style von Dol Guldur passen.
Voll. So dass das die Umgebung verseucht und halt auch die dort leben.
Ja, da hast du halt auch einen Katapult noch mal drin und einen Troll und so weiter. Also da die Guldur-Liste war da auch schon noch ein bisschen größer noch. Wobei abzüglich der unterschiedlichen Nazguls selbstverständlich. Ja,
Ja.
ja bei Ostling halt, jetzt ist nicht mehr so viel. Bei Ostling hast du noch einen Ostling-König.
Ist da die
Und
Berusiel dabei oder ist die dann erst
nee.
beim Ringkrieg dabei?
Die ist, glaube ich, erst beim Ringkrieg dabei. Die ist hier noch nicht dabei. Dafür hast du ein Siegebow für 60 Punkte.
Ein was?
Also ein Easterling Siegebow. Das ist praktisch ein
Ah,
Belagerungs.
eine Balliste.
Ja, genau. Finde ich passt.
Jo, kann man machen.
Also wird definitiv auch, denke ich, kommen mit der nächsten Erweiterung, wenn die mal welche bekommen sollten, dass da mal auch eine Belagerungswaffe oder sowas dabei wäre.
Ja, beziehungsweise wir haben ja
Passt
schon
ja
den
auch.
Drachen und so.
Es passt ja auch in dieses ganze Technik, wie du ja auch gesagt hast, Elitekrieger von Sauron und so weiter. Auch, wäre es ja Quatsch, wenn die das nicht hätten.
Ja, wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen.
Ja, achso, oh, Minas Morgul, Katapult der schwarzen
Ah.
Numenora. Ja, weiß nicht, ob ich ein Katapult, aber irgendeine coole Belagerungsmaschine, ich meine, da kann man ja auch echt kreativ sein, ne? Und den jeweiligen Stil der Fraktion reinbringen.
Das schon, wobei ich sagen muss, ich glaube gar nicht, dass ein schwarzer Numenorer in der Konstellation eine Belagerungsmaschine bedienen wird.
Es ist die Sache, ob es bedienen würde oder ob sie das herstellen, einfach nur praktisch
Ja,
an.
das ist die Frage, aber weißt du, so ich mir nämlich, was ich mir da jetzt denke?
Ja, weil die sich eigentlich zu schade dafür sind.
Ja, dass sie halt eigentlich die Orks und alles haben, wieso sollten die jetzt die Belagerungsmaschinen machen? So
Na,
diese niedere Hacken richtig, sondern eher so dieses elitäre.
da fände ich so eine kleine Belagerungsmaschine ganz lustig. Da finde ich grundsätzlich ein bisschen mehr Varianz, mehr Belagerungsmaschinen wäre cool, muss ich sagen.
Ja,
Also
das finde
sowas
ich eh auch.
wie so eine Art Speerschleuder von Gondor, nur halt irgendwie ein bisschen anders noch. Das soll ja nicht einfach
Oder
nur eine
vielleicht noch
Kopie
ein
sein.
bisschen mehr dieses Terror reinbringen. Das sagt, weiß ich nicht. Vielleicht so Richtung Horn, so ein riesiges Horn, was einfach Furcht verursacht. Das ist jetzt nicht unbedingt die Belagerungswaffe in der typischen Sache, aber wenn es auf ein Modell schießt, muss das einen Muttest schaffen und wenn es es nicht schafft, rennt es weg. Sowas wie das Katapult bloß im Mini.
Ja, irgendwie sowas. Also, ich finde es halt lustig, wie sie da die Belagerungswaffen gespammt haben.
Ja.
Die Korsaren haben nämlich auch eine Balliste bekommen.
Das finde ich aber wiederum cool, weil die haben sie im Film auch.
Ja, wird auch tatsächlich passen. Dann gibt es noch Khan.
Sharp Jenny von Unreleased.
Richtig, ja. Ja. Es gibt bei Khan gibt es noch, Moment, Kaizai Mu, Ravager of Ithilien.
Ich
Das
habe jetzt
ist
nichts
ein.
verstanden.
Der heißt Kaizai Mu, Ravager of Ithilien.
Okay.
Das ist ein namhafter Held von Khant.
Interessant.
Ist bis heute nicht gekommen, 95 Punkte. Was kostet der eigentliche König von
Bei
Khant gerade?
80.
Ah, also.
Und 110 mit Streitwagen halt.
Ja, der würde 125 mit Streitwagen kosten. Also, vielleicht
Ja,
kommt
irgend
dann
sowas
sowas
kommt
in
eh
dich, ne?
sowas in Richtung. Vielleicht sind es eh 125, ich hab's nicht im Kopf.
Ich habe jetzt tatsächlich aber auch nicht nochmal nachgeschaut, ob das tatsächlich ein Name ist, den die sich nur komplett selbst ausgedacht haben oder ob der tatsächlich irgendwo auch vorkommt.
Ich traue mich zu sagen, dass die nur erfunden haben, weil von Kant weiß man eigentlich nichts.
Außer dass Khant tatsächlich auch hin und wieder mit Harad was zu tun hatte.
Genau. Man weiß auch nicht, ob Kant jetzt mehr zu Run oder zu Harad gehört hat vom Ding her. Eigentlich diese Wagenfahrerei und sowas, wie sie im Spiel dargestellt wird, gehört ja auch eher zu die Ostlinge, weil die Wagenfahrer, wie es es gegeben hat, waren eigentlich nur ein Volk der Ostlinge. Das haben es halt einfach Kant gegeben, weil damit Kant auch was hat. Aber eigentlich war das ein Ostling-Volk.
Ja, das ist. Hier haben sie. Aha. Nee, über den ist nichts in Erfahrung zu bringen, der ist tatsächlich vom GW-Modell. Was sonst nie released wurde. Ah, und als krönender Abschluss:
Tom, tom, tom.
der Stone Giant.
Ja, stimmt, der war geil.
Gibt dann eine Liste Monsters von Mittelerde und das hat ein Stone Giant für 250 Punkte.
Finde ich okay, wenn das Ding wirklich so fett ist.
Es ist halt die Sache, also ich muss sagen, ich fand die Idee bei Hobbit, ich fand es visuell ganz lustig, aber sowas willst du doch halt nicht irgendwie im Spiel haben. Wofür?
Na, die Frage ist, eigentlich ist ja der Stone Giant, der was ja durchwegs auch im Buch vorkommt, wird ja nicht so beschrieben. Also, dass der ausschaut wie ein wandelnder Felsbrocken, ist ja eigentlich nicht so die Sache.
Ja.
Eigentlich müsste man sich, glaube ich, mehr als normalen Riesen vorstellen.
Ja, vielleicht bringen sie sowas nochmal rein, aber je abwegiger die Profile sind oder je weiter sie von dem Film sind tatsächlich, desto unwahrscheinlicher
Ja.
ist es.
Wobei ja du ja die Riesen tatsächlich wirklich im Film hättest.
Ja, aber du hast auch diese komischen Wehrwürmer im Film und da hoffe ich inständig, dass die nie rauskommen.
Der Unterschied ist aber, die Werwürmer haben nicht so viel Hintergrundstory.
Stimmt, ja, die sind einfach nur auf einer falschen Übersetzung des Wortes Lindwurm. Also
Ja.
Bärwürmer waren eigentlich was anderes. Das sollten sozusagen das, was wir als Höhlendrache kennen.
Genau.
Aber gut, jetzt einfach mal so als kleiner Überblick, was man sich damals so überlegt hatte, was man noch reinbringen kann. Ich muss sagen, mein Highlight wären tatsächlich die beiden namhaften Adler.
Ja, das finde ich auch richtig cool.
Die Huons oder diese schwarzen Huons, die fände ich
Ja.
cool. Werwölfe finde ich eigentlich recht spannend.
Das Problem ist halt bei Werwölfen, dass es nicht zu fantasy-lastig wird.
Das stimmt, da muss man halt wirklich gucken, dass man sich da nicht zu sehr in andere Gefilde irgendwie stylmäßig
Genau.
begibt. Aber da habe ich schon ein gewisses Vertrauen in GW, weil man
Ja,
sagen muss,
es sollte
bisher haben
auch
sie das eigentlich
hinkriegen.
immerhin gut hinbekommen.
Ich glaube auch, dass das hinkriegen würden.
Ja, und halt, ich vermute mal sowas mit Beons und Krimbeons und so weiter, das wird, denke ich mal, alles kommen, wenn die sich irgendwann mal so ein bisschen mehr mit dem Norden Mittelerdes die werden irgendwann mal, denke ich, kommen.
Könnte passieren.
Ja, sie sind garantiert nicht auf der Prioritätenliste oben.
Nein.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
Gut.
Ja, dann hätten wir das tatsächlich gemacht, ne? Sollen wir noch einen kleinen Abschluss machen?
Was Kurzes geht noch von mir aus. Also was Kurzes könnte man noch machen. So 10 Minuten oder so.
Der Balrog?
Ja, machen wir einen Ballrock.
Ja, weil wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass wir uns mal Profile anschauen wollen, wie sie jetzt durch die neue Edition praktisch verändert wurden. Und da ist eins der ersten Profile, was mir da so in den Kopf gekommen ist, war tatsächlich der Balrog. Eins der coolsten Monster eigentlich, eigentlich das coolste Monster, was man so im Film sieht, finde
Ja.
ich. Also was auch wirklich, wirklich sehr beeindruckend ist, auch wie so cineastisch dargestellt wird, muss man mal ganz klar sagen. Und der Balrog ist tatsächlich ein Modell, was so viele Regeländerungen durchlaufen hat. Also Punktkosten und was er halt eben kann, wie eigentlich kein anderes Modell, glaube ich. Also vielleicht sehe ich da irgendwann nochmal ein anderes, aber mir fällt zumindest gerade kein anderes ein. Deswegen dachte ich mir, das ist mal ein ganz schöner Einstieg, um mal zu schauen, wie hat sich dieses Profil mit der Zeit gewandelt einfach. Ja, und das können wir mal immer mal wieder in Zukunft mal so uns einzelne Profile anschauen. Und man muss sagen, der Balrog ist eigentlich, also wo ich nicht Zugriff habe, ist momentan auf das allererste Regelbuch. Ja, also
Okay.
dieses grüne Regelbuch bei den Gefährten. Das älteste Profil von Balrog, was ich jetzt hier gerade habe, ist von die zwei Türme, das Regelbuch. Also es gab zu jedem Film gab es praktisch ein überarbeitetes Regelbuch, auch mit den Profilen. Und damals hat der Balrog 250 Punkte gekostet. Kein Heldentum, kein Schicksal. Und Willenskraftpunkte hat er immer so viele gehabt, wie er momentan an Lebenspunkten hatte.
Das heißt, er konnte nicht mal weglaufen.
Der konnte nicht weglaufen und wenn du den am Anfang versucht hast zu zaubern, hat er einfach easy 10 Würfel werfen können. Nervt, konntest du nichts gegen machen. Kampfgeschick ist, also das Grundprofil ist eigentlich fast immer gleich. Also eigentlich immer Mut 7, immer Kampfgeschick 10, Stärke 8, Verteidigung. Oh, hier sogar Verteidigung 10
Zehn, das
noch.
ist dann nachher dann runtergegangen, ja.
Richtig, 4 Attacken und 10 Leben. Und ja,
Die
das
Peitsche
Entscheidende.
war eigentlich noch keine Wurfwaffe.
Nee, Wurfwaffen, ich weiß gar nicht, ob es Wurfwaffen damals gab, aber auf jeden Fall, die Peitsche ist das Krasseste. Also er ist auf jeden Fall erstmal, er ist entsetzlich. Das mit dem Willenskraft haben wir ja schon gesagt.
Genau.
Dann
Er hat weiterhin die
alle von.
Fähigkeit mit dem Horn. Also
Ja,
nicht mit dem
genau.
Horn, mit den Goblins, dass die automatisch den Mutes bestehen.
Und zwar alle auf dem Spielfeld. Ja, also nicht 6 Zoll, sondern alle.
Da 12
Und
Zoll hat der
das
Ballrock, oder?
richtig, genau. Oder
Jetzt.
sogar 12. Der
Jetzt
hat doch
hat er im
knapp 12
Moment
Zoll.
12 Zoll, glaube ich.
Ja, also sehr starke
Und
Fähigkeit.
außer gegen Boromirs Horn, das finde ich lustig.
Nee. Nee, Boromirs Horn passt. The Boromir's Horn is useless in this situation. Also gegen den Balrog hilft auch das Horn von Boromir nichts. Aber das Dumme war
Ah, okay,
tatsächlich
so rum.
Peitsche bei diesem Balrog. Ihr müsst euch
Ja.
vorstellen, er hat drei normale Attacken gehabt, plus eine Peitschenattacke. Und wenn diese Peitschenattacke verwundet hat, durfte er einfach nochmal zweimal zuschlagen. Weil er es praktisch mit der Peitsche eingefangen hat. Und das bedeutet, dass der Balrog unter Umständen sechs Attacken zum Zuschlagen dann hat.
Wobei man auch sagen muss, da haben wir noch eine Sache anders. Und zwar, dass noch keine Monsterattacken gegeben hat. Das heißt, das Schadenspotenzial hast du nicht ganz anders gehabt. Du hast jetzt gesagt, du hast jetzt drei, vier Gegner im Base-Kontakt. Heutzutage könntest du sagen, du schleuderst zum Beispiel, dass du viele Kills machst. Der muss halt viermal zuhauen und die Peitsche könnte funktionieren, dass du halt noch ein Heldenmodell extra Damage kriegst. Würde helfen, dass er seine Punkte reinholt.
Ja, also ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob das aktuelle Balrog-Modell, ich glaube, das Balrog-Modell, das wir hier haben, ist das stärkste von allen.
Profil, ja.
Weil es halt einfach mit 250 Punkten absurd underkostet ist. Allein auch schon die Sache, dass es faktisch komplett magieimmun ist, dass alle Goblins ihre Mutes überall auf der Karte
Ja,
bestehen.
und
Also
Verteidigung 10
überall
auch noch.
Verteidigung 10 auch noch und da unter Umständen 6 Attacken. Selbst wenn er keinen heroischen Nahkampf gratis machen kann, ist das einfach absurd und das haben sie
Ja.
auch gemerkt. Denn im nächsten Regelbuch.
Wobei man sagen muss, weil du sagst, kein heroischen Nahkampf, den kannst du halt jede Runde mit einem einzigen Modell wegbinden.
Ja, das stimmt.
Wenn du so, solange du mehr Heldentum hast, kannst du theoretisch die Gegner einfach wegbinden, jedes Mal wieder wegbinden und es ändert
Ja,
nichts.
okay. Ja, hast recht.
Und
Ja.
das macht ihn halt wieder schlecht, weil er hat nicht einmal die Peitsche, die was zubeholen kann, weil das war ja relativ gut, dass du sagst, du kannst einen Helden zubefangen oder was. Jetzt kann ich einen Gondor-Krieger jede Runde opfern, wahrscheinlich hat er nicht so viel Heldentum der Gegner oder so. Es geht schon auf die, das kann schon schwierig werden.
Ja, Moment, ich bin gerade ganz kurz was am Gucken, um eventuell.
Wobei man
Ah ja,
sagt,
doch, doch,
wobei
doch,
man
es gab
sagen
schon Heroes.
muss, wobei man sagen muss, da die 10 Willen, die er hat, immer so viel, finde ich gar nicht so arg, weil 10 Willen hat er jetzt auch.
Ja, aber die Sache ist, du kannst das immer einsetzen. Er hat
Ey,
immer
dass du
so
es immer
viel
wieder
Willen.
raushaust, ja. Aber
Ja.
10 Willen, man muss überlegen. Ich glaube, das ist das einzige Modell, das nicht zaubern kann und 10 Willen hat.
Stimmt, ja, du hast noch Baumbart, der hat sechs Willen.
Ja, aber so auf die Kategorie, das ist schon arg.
Ja, gut, dann haben sie sich gedacht, dass das ein bisschen krasses
Vor
Profil
allem
kommt.
Willen 10 und Magieresistent ist er immer noch. Das heißt, er hat immer
Nein, damals nicht.
damals nicht, ich meine jetzt im Moment.
Ja.
Das heißt, du hast jetzt die Kombi.
Ja, die dachten sich halt damals, das ist ein bisschen krass, deswegen kommen, verdoppeln wir einfach die Punkte.
Ja.
Also er kostet jetzt in der Rückkehr des Königs im Regelbuch, in der zweiten Version, die wir jetzt haben, kostet er plötzlich 500 Punkte.
Kann auch dasselbe.
Und kann exakt das Gleiche.
Ja.
Genau.
Ist genau das gleiche wieder.
Aber halt doppelt so viele Punkte, das heißt plötzlich unspielbar und zwar sowas von. Ich glaube, das ist mit Abstand das schlechteste Profil von Balrog gewesen, was er jemals hatte.
Und vor allem
Fünf.
dieser Sprung einfach ist auch so heftig.
Ich habe es noch nie erlebt, dass man einfach gesagt hat, okay, wir verdoppeln. 250 Punkte mehr,
Ja.
zack. Da hat niemand
Das ist schon
nachgedacht, ganz
hart.
ehrlich. Denn 500 Punkte, do nothing. Wie du es nämlich sagst, du kannst ihn halt auch einfach dann blockieren mit irgendeinem normalen Billo-Krieger oder
Ja.
so. Und dann
Im
haben sie
praktisch
gemerkt, okay,
nichts.
ja, ist ein bisschen krass, die Regeländerung. Und dann gab es dann die nächsten drei Bücher, wo er das Profil abgedruckt war. Das war Khazad-dûm. Dieses blaue Regelbuch dann noch und Angmar und Moria, dieses Quellenbuch. Und das ist relativ ähnlich geblieben tatsächlich. Da hat man
Da
dann.
haben wir nämlich jetzt auch dabei ziemlich viele Fähigkeiten jetzt ausgeglichen, die er davor gehabt hat. Er hat dieses Goblin Mastery leider verloren. Dafür hat er das minus 1 auf dem Mutwert im Umkreis, was ja ziemlich gut passt.
Ja.
Und er hat die 10 Willen und das Magieresistent dafür. Und auf einmal ist die Wurfwaffe worden, die Peitsche.
Er ist weiterhin noch entsetzlich,
Genau.
hat dafür aber ein Verteidigung weniger und ein Stärke mehr.
Genau, ja.
Also vorher war er Stärke 8, jetzt Stärke 9. Also sozusagen das dann das Profil, wie man es, also die Standardprofilwerte, wie sie auch heute sind. Aber dann war er halt immer noch schlecht, weil er kostet immer noch
400
400
Punkte
Punkte.
und bringt da halt und hat weiterhin das Problem, dass du halt so schnell gebrochen wirst, auch dadurch, dass du den Bonus nicht mehr auf die Hobbit, auf die Goblins kriegst.
Ja, die Sache ist halt, er macht halt auch nichts. Du hast 400 Punkte, die blöd in der Pampa rumstellen. Selbst wenn er ab Angmar Moria dann auch, also ab auch dem Regelbuch vom Hobbit, dann als Monster gegolten hat und dann
Ja.
Monsterattacken machen kann, hast du halt trotzdem das Problem, dass der für 400 Punkte einfach nicht genug tötet.
Das
Ja,
stimmt.
da fehlt absolutes Killpotenzial. Jenseits von Gut und Böse ist es aber immer noch deutlich besser als diese 500 Punkte vorher. Wobei, jetzt fehlt halt dieser zusätzliche Hieb, also das mit der Peitsche hat man halt
Ja.
weggestrichen. Ich weiß nicht, ob es deutlich besser ist als vorher. Es ist immer noch schlecht.
Ist beides mies.
Ja, und dann gab man dann gesagt in der aktuellen Version, gut, 50 Punkte billiger. Die Goblins bestehen ihren Mutwert und er kriegt einen heroischen Nahkampf jede Runde.
Und auf einmal ist er spielbar. Und
Richtig.
ab jetzt hat er ja auch Monsterattacken.
Richtig. Ja, die hat er vorher ab dem Quellenbuch Angmar Moria hat er das ja auch schon gehabt.
Ja, aber nicht, aber man muss dazu sagen, nicht, da war es noch nicht geplant, wie es geschrieben war. Die Monsterattacken sind ja mit dem Hobbit gekommen
Ja, ja.
und da hat es das Buch ja schon gegeben.
Das stimmt, ja.
Drum, ab da war es halt auch wirklich fürs Profil angedacht.
Richtig, genau. Also man hat ja erst die Monsterprofile gehabt und nachhinein kam ja dann, wie du sagst, die Regeln vom Hobbit dazu. Und man muss sagen, jetzt, er ist jetzt nicht unbedingt immer ein High-Competitive-Modell, wobei ich finde, auf niedrigen Punkten wird er halt einfach stumpf und richtig gut. Also wirklich auf niedrigen Punkten ist es schwierig, was gegen den zu machen.
Ja, also es kommt immer darauf an, den musst halt fast dann spielen mit Monstern oder so, damit der oder mit nur Hauptmännern, dass der Gegner dich nicht so leicht wegbricht.
Ich zock den halt auf 500 Punkten mit einem Höhldrachen.
Ja,
Das
genau, zum Beispiel.
ist die stumpfste und dümmste Liste, die man zocken kann, weil du effektiv eigentlich nur wie so ein Debiler daneben sitzt und sagst, oh, ich würfel, ach guck mal, ich habe die 6, ich habe gewonnen. Würfel, oh, ich habe keine 6, ich habe nicht gewonnen, aber ich habe Verteidigung 9. Ha, oh, guck mal, ich habe eine 6 gewürfelt. Ja, aber jetzt ist das Profil, es ist das erste Mal, muss ich sagen, dass dieses Profil, finde ich, sinnvoll gebalanced ist. Es hat lange
Gebalanced,
gedauert.
genau. Gebalanced.
Es
Sie
hat
hatten Zeit
wirklich lange
verwendet.
gedauert. Also, ich glaube, also sie haben jetzt eins, zwei, also fünf, er wurde in fünf Regelbüchern abgedruckt, bis er jetzt, also jetzt ist es das sechste Mal, wo er jetzt tatsächlich mal ein cooles Profil bekommen hat. Vor allem diese heroischen Nahkämpfe gratis sind bei dem halt wirklich wichtig. Das ist der entscheidende Punkt. Hätte er das nicht, absolut unspielbar.
Richtig.
Naja, aber da sieht man mal, wie sich sowas auch wirklich wandelt, ne? Und da gibt es einige Helden, wo man wirklich sagt, wo es selbstverständlich ist, was sie heutzutage dann tatsächlich können. Und wo man dann so im Rückblick einfach merkt, okay, das hat schon einige Veränderungen durchlaufen. Und ich muss sagen, vor allem, wo ich nicht hinterher traue, ist dieser zusätzliche Hieb mit der Peitsche und was weiß ich. Und war,
Ist auch
das
irgendwie
fand.
kompliziert, unnötig.
Ja, ich finde es einfach eine komische Regel. Das ist mit den heroischen Nahkämpfen irgendwie cooler.
Voll. Gut.
Ja, sehr schön. Wir hatten jetzt heute sehr viel Blick in die Vergangenheit, ein bisschen was Blick in die Zukunft, würde ich sagen. Schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal machen, ob wir da vielleicht ein bisschen nochmal auf aktuelle Profile oder so weiter noch eingehen. Ich meine, Material gibt es ja genug. Dann werden wir auch den nächsten Held habe ich auch ja schon, habe ich dir jetzt auch schon gezeigt, den wir nächste Woche mal ansprechen können, der sich wirklich dramatisch geändert hat.
Genau.
Also wirklich. Da gibt es drei Profile, die sich bis heute, also dramatische Veränderungen, aber okay, cool. Und dementsprechend bedanke ich mich auch wieder bei Michael.
Ja, vielen Dank fürs Zeitnehmen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und
Ja, vielen Dank auch für die netten Rückmeldungen. Sind es
fleißig
immer
weiter Hobby
wieder,
machen.
ja, auch wirklich vielen Dank für die netten Rückmeldungen, die uns
Genau.
immer wieder erreichen. Das ist auch immer wieder eine schöne Motivation, muss ich sagen. Es macht ja auch Spaß, das jetzt immer so ein bisschen, ich meine, man lernt ja auch selbst, ne?
Ja,
Also, auch immer wieder
man
spannend.
taucht immer wieder ins Thema ein. Ich bin immer fasziniert, dass du eigentlich immer wieder doch so ins Thema zurücktauchen kannst.
Ja, muss man sagen. Also, macht Spaß.
Genau.
Und dementsprechend würde ich mal sagen, vergesst auf jeden Fall nicht das zweite Frühstück. Das muss
Lasst ein
immer
Like
kommen.
da, kommentiert es mal ein bisschen.
Genau.
Kurze Korrektur noch. Ich muss eine Sache zurücknehmen. Lieber Björn König, wenn du dir das anhörst, ich weiß, du kommentierst brav auf Facebook. Es tut mir leid, dass ich gesagt habe. Es kommt nie wieder vor.
Sehr gut, ja, also da hast du jetzt auch mal Abbitte geleistet und wir hören uns in der Jubiläumsfolge.
Yay!
Yay!
Tschüss.
Tschüss!